herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge unseres Podcasts, dem Pixelgulasch. Herzlich willkommen, lieber Basti.
Herzlich willkommen zum Pixelgulasch. Herzlich willkommen, Ramon. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer.
Hallo, 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 das Pixelgulasch. Wir sind der Basti und der Ramon und wir servieren euch ab sofort regelmäßig eine wunderschöne Portion oder vielleicht auch zwei Portionen Pixelgulasch und ich hoffe, es schmeckt euch.
Ich wollte es gerade nochmal sagen, heute ja quasi mit einer Premiere, ne? Denn ja. Wir haben einen neuen Namen.
Wer die letzte Folge gehört hat, der wird schon wissen.
Der wird es wissen, deswegen werdet ihr in Zukunft das Pixelgulasch serviert bekommen.
Jawohl. Aber ich würde sagen, für die, die jetzt vielleicht das die erste Folge ist, macht es vielleicht Sinn, das nochmal ein bisschen kurz zu erklären. Wir haben zuvor 15 Folgen die besten Bits der 80er und 90er, dem Daddel-Podcast, aufgenommen. Also das ist quasi jetzt die Fortsetzung von dem Podcast, der schon da war, aber unter neuem Namen, weil wir wollten einen schöneren, knackigeren, kürzeren Namen, der auch irgendwie ja noch besser zu uns passt als das von davor. Und deswegen Pixelgulasch. Aber warum denn Pixelgulasch, lieber Basti?
Ja, warum Pixelgulasch? Ist jetzt ein bisschen, also die Menschen, die uns folgen oder uns gerne zuhören oder zuschauen, die wissen es ja bereits, aber ich sag's halt für Neuankömmlinge sage ich es jetzt auch noch mal ganz ausführlich. Der Ramon und meine Wenigkeit, wir sind zwei Menschen, die beginnen ein Thema, die setzen sich ein Thema fest und die verfolgen vielleicht 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten in ihrem Podcast eine Linie und irgendwann geht's dann so. So, und dann teilen sich diese beiden Linien nochmal da und da auf und irgendwann...
Für die Zuhörer, er fuchtelt gerade mit seinen Armen herum.
Ja, stimmt. Ach Gott. Ich nun wieder. Ja, ich fuchtel ganz, ganz wild mit meinen Armen rum. Also wir machen irgendwie ganz viele Zweige auf. Ständig. Passiert uns das immer wieder. Und da haben wir uns gedacht so, da wir uns ja einen neuen Namen aneignen wollten für den Podcast, what about Pixelgulasch?
Also quasi ein Mix, nicht nur inhaltlich passt da gut, Pixelgulasch, quasi ein Mix aus verschiedensten Themen aus dem Bereich Gaming, aber auch vielleicht allgemein Popkultur, sag ich mal. Und auch so ein bisschen unsere Art und Weise, wie wir die Themen aufbauen und eben nicht strukturieren, sondern meistens wild drauf losreden und dann kommt irgendwas am Ende bei raus. Das ist der Pixelgulasch oder das Pixelgulasch.
Der, die, das Pixelgulasch,
das dann am Ende rauskommt und das werdet ihr in Zukunft bei jeder Folge sehen und hören.
Ich meine, natürlich haben wir auch in der Vergangenheit schon Folgen gemacht, wie zum Beispiel, ich verweise jetzt mal auf unsere Top 5 Kindheitserinnerungen, die Filme, die wir genannt haben. Das ist dann natürlich ein bisschen strukturierter.
Obwohl es auch da ausufert.
Ja, aber also, nicht so stark als manch anderer.
Also ich
Folge.
Sag mal so, wir haben es noch nicht geschafft, mal eine Top 5 oder sowas zu machen, ohne Honorable Mentions, weil wir uns einfach nicht festlegen können.
Ja.
Also spricht auch schon wieder da dafür. Ja, aber das ist auf jeden Fall die Erklärung. Wir finden Pixelgulasch ist ein mega guter Name. Also mittlerweile feiern wir den beide sehr. Und es ist vielleicht jetzt erstmal noch ein bisschen ungewohnt, auch für uns jetzt gerade auch in der Begrüßung, weil wir müssen mal ein bisschen rumexperimentieren, was vielleicht ein cooler Catchphrase oder sowas werden könnte.
Ja.
Wir servieren eine Portion Pixelgulasch, finde ich eigentlich generell schon mal ganz witzig.
Aber
mal gucken.
Aber, und das kann ich jetzt auch bestätigen, weil du hast es bisher nur gesagt, ich finde es auch, also zumindest im Bild hier unten könnt ihr ihn sehen. Ich glaube, ich muss so schräg runter zeigen.
Du musst schräg runter zeigen, ja.
Sieht das schon mal sehr cool aus.
Ja, also das Logo ist auf jeden Fall ist schöner geworden, als es vorher war. Finde ich auch.
Ja.
Ja. Und wir haben das uns heute auch so ein bisschen zum Hauptthema gemacht, euch eine Portion Pixelgulasch zu servieren. Also Basti und ich, wir werden jeweils euch eine Portion Pixelgulasch servieren. Und zwar wollen wir euch heute als Hauptthema quasi, da werden wir später dann dazu kommen, wollen wir euch ein Spiel, ein Film und eine Serie passend zur Weihnachtszeit servieren, dass ihr vielleicht ja euch über die Weihnachtszeit da eine schöne Zeit mitmachen könnt. Denn wenn die Folge rauskommt, ist ja schon fast Weihnachten.
Ist dann der 18.
Der 18.
Muss man sagen. Es ist dann der 18. Dezember. Also das heißt, wenn ihr diese Folge hört, wir zeichnen die jetzt, kann man ja eigentlich mal ruhig sagen, wir zeichnen die jetzt heute am 6.12. auf.
Am Nikolaus. Ist auch schon sehr weihnachtlich.
Ja. Und trotzdem werdet ihr sie halt erst am 18. zu hören bekommen, leider. Das heißt ja für euch im Prinzip, dass es nur noch 6 Tage bis Weihnachten ist.
Ja, ja. Ho, 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 es weihnachtet sehr. Hast du irgendwie Weihnachtsoutfits oder sowas, Basti? Irgendwie hässliche Weihnachtspullis?
Meinst
sowas?
Du für meine Streams?
Ja, weiß nicht, generell.
Also ich hab eine Weihnachtsmütze tatsächlich. Die setze ich auch dann in meinen Streams wieder auf. Das mache ich immer. Und ich habe einen Sonic-Pulli, der auch weihnachtlich angezogen ist.
Ich habe schon ein bisschen geguckt im Internet nach schönen Weihnachtspullis. Es gibt so viele geile, gell? Es gibt so viele geile. Aber ich habe mir, und das, vielleicht können wir das gleich so ein bisschen als Überleitung nehmen. Ich habe mir halt schon was anderes geschenkt heute, also jetzt quasi im Dezember zu Weihnachten theoretisch vorträglich, so dass ich auf die Weihnachtspullis dieses Jahr dann leider doch nochmal verzichten muss. Weil ich mir ja eine Xbox Series S geschenkt habe, theoretisch. Zu Weihnachten, natürlich schon vorher aufgepackt, weil ich nicht warten konnte. Aber ja, deswegen gibt's bei mir leider keine Weihnachtspullis. Ich habe maximal hier so einen Strickpulli. Oder das ist ja nicht mein, keine Ahnung, was das ist. Sieht auch ein bisschen weihnachtlich aus. Oder hier eine rote Decke habe ich im Hintergrund, die sieht auch weihnachtlich aus.
Symbolisiert Wärme.
Genau, ja. Ne? Und das ist ja Weihnachten eigentlich,
ja.
Oder?
Ja.
Jetzt ist die Frage, dein Pixelgulasch, wird das auch, steht das auch für Wärme? Und Festlichkeit und Beisammensein als kleiner Ausblick auf das, was du dann servieren wirst? Oder hast du dir eher die Texas Chainsaw Massacre Weihnachtssäge also rausgeholt?
Eher irgendwas dazwischen, würde ich dazwischen sagen. Irgendwas dazwischen. Also es sind halt, weiß Gott, keine Weihnachtsfilme, die ich habe. Aber haben wir überhaupt schon gesagt, worum es hier geht heute?
Ja, ich hab gerade gesagt, hier das Hauptthema ist dann wir ein Film, ein Spiel und eine Serie
hast
für die Weihnachtszeit.
Hast du das wirklich gesagt?
Ja.
Hast du das
wirklich gesagt? So gut hörst du mir zu, lieber Basti. Aber ich habe gesagt, wir machen es später. Wir wollen ja jetzt erst nochmal über ein kleines Geplänkel davor machen. Und ich habe es ja gerade schon angerissen. Die Xbox Series S habe ich mir geholt. Und Basti, was hast du dir geholt?
Ich zeige gerade auch meine PS5 für die Zuhörer.
Eine wunderschöne PlayStation 5.
Die übrigens gerade im Standby ist, weil sie nachher nochmal angeschmissen wird.
Er muss, auf jeden Fall. Ja, deswegen, ich würde gerne bei meiner Xbox, weil ich denke, das große Highlight bei der Xbox ist der Game Pass. Da würde ich ein paar Worte zu verlieren und du wirst ein bisschen was zum Controller und so erzählen.
Ja, das ist halt mein Highlight, ne? Mein Highlight ist der DualSense Controller.
Ja, komm, dann fang du doch mal direkt an. Erzähl doch mal ein bisschen was.
Und das ist problematisch. Wisst ihr, unsere lieben Zuschauer, unsere
jetzt Zuhörer. Petzt er. Ich weiß schon, was kommt. Jetzt petzt er. Jetzt
der
stellt
Ramon,
er, jetzt
der
stellt
Ramon
er nicht
hat
da
mir verboten,
als Buhmann.
Der hat mir verboten, über so manche Spiele zu sprechen, weil wir nämlich für die letzte Folge dieses Jahr auch noch was geplant haben.
Ho, 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 mein kleiner Basti. Ich will für dich doch nur das Beste.
Beziehungsweise, nein, es ist ja gar nicht. Es ist ja im Prinzip die erste Folge im neuen Jahr dann, ne? Weil die kommt ja am 1.
Ja, am 1. Genau,
Januar.
Genau.
Ne?
Das ist korrekt.
Wollen wir das mal kurz ausführen?
Ja, komm, mach.
Also am 1. Ja, die Folge nach dieser Folge, die ihr jetzt hört. Also die
die für Folge, euch nächste Folge. Die für euch nächste Folge.
Für euch nächste Folge, die am 1. erscheint, am 1. Januar 2023. Mhm. Dann nehmen wir uns vor, euch das Best of, oder ich sag mal so, unsere Top 5 Spiele im Jahr 2022 zu servieren.
Genau.
So. So, und das Problem für mich ist, dass ich da einiges dabei habe, was ich momentan auch noch spiele, was ich aber nicht nennen darf, weil das sonst blöd wäre irgendwie.
Ja.
ne, das zweimal zu nennen, weil es ist halt...
Ja, das ist wie, wenn man Weihnachtsgeschenke vor dem 24. auspackt. Das funktioniert halt nicht.
Ja, ja. Deswegen, ich muss jetzt aber trotzdem, und da muss ich echt, da muss ich jetzt wirklich, Ramon, da muss ich gegen deine Regel verstoßen. Zumindest einmal kurz. Mm. Das ist ein Titel, ich muss den Titel nennen, weil anders kann man den DualSense Controller nicht nennen. Und der wird bei mir aber wahrscheinlich allerhöchstens in den Honorable Mentions.
Achso, nochmal ja, okay. werden. Dann weiß ich, was du meinst. Mhm.
Den würde ich wahrscheinlich auch in die Top 5 gar nicht mit reinnehmen, weil es ist für mich, ja, es ist irgendwie ein Spiel, aber es ist halt, es soll ja auch irgendwie den Controller demonstrieren.
Das ist der Hauptgrund, ja.
Ja. Und da rede ich von Astros Playroom. Mhm. Also, was die da aus diesem Controller rausholen, ist bombastisch.
Beschreib doch mal, was am Anfang passiert von dem Spiel.
Also, das Erste, was du tust, muss den dafür mal in die Hand nehmen. Mhm. Auch der PS5-Controller hat natürlich diese R-Trigger-Tasten, die hinteren. Mhm. R und L-Trigger-Tasten. Und die fühlen sich auf dem ersten, also wenn der Controller aus ist und du nimmst ihn in die Hand und betätigst diese Tasten, hast du das Gefühl, als würden sie, ja, sind halt Trigger-Tasten, wie du sie auch schon von der PS4 kennst, wie du sie auch schon, nee, von der PS3 nicht, aber von der PS4 kanntest auf jeden Fall. Mhm. Oder?
Warte mal, lass mich mal gucken. Doch, die haben auch so Tasten zum Reindrücken.
Ich habe ja noch einen PS3-Controller, hier.
PS3 müsste es auch schon haben.
Stimmt, die PS3-Controller, da konntest du die auch schon reindrücken, so, mhm. also war so dynamisch, ne, sagt ja. man.
Also halt tiefer reindrücken, nicht nur eine Taste zum einmal drücken, sondern
stufenlos.
Quasi
stufenlos.
Mehrere Druckpunkte so gesehen.
Ja, stufenlos drücken, also rein drücken, schieben, wie auch immer. Auf jeden Fall, hast du nicht den Eindruck, als würde da Technik drin stecken? So, genauso wie beim PS4-Controller schon und wie beim PS3-Controller auch schon. So, das eine. Dann machst du diesen Controller an, startest Astros Playroom und das Spiel signalisiert dir erstmal als kleines Tutorial, betätige doch mal die R-Trigger-Tasten. Mhm. Du musst da, glaube ich, irgendwas steuerst du damit, glaube ich, in dem Moment, ne?
Ja, es war das noch? Nee, ich glaube, es kommen nur Funken raus, quasi. Es
kommen Funken raus?
Ja. Übrigens, kurz ergänzend, die R-Trigger-Tasten, die nennen sie beim DualSense-Controller adaptive Trigger.
Adaptiv. Ja. Adaptiv, glaube ich, um das jetzt richtig zu erklären, adaptiv heißt, ich bin mir nicht sicher,
also ich das am besten erkläre. Ich kann es auch nicht 1:1 übersetzen, aber der Witz quasi an den adaptiven Triggern ist der, dass die verschiedene Druckpunkte simulieren können. Das heißt, bei, keine Ahnung, eben jetzt mit dem, was Basti hier gerade gesagt hat, mit diesen Funken, ist da quasi der Druckpunkt der R- und L2-Taste an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich stark. Das heißt, umso tiefer du ihn reindrückst, umso stärker musst du ihn auch drücken. Und du merkst quasi verschiedene Druckpunkte innerhalb des Drückens der Taste. Die können also verschiedene Stufen einbauen, technisch, wo du quasi verschiedene Druckpunkte hast, möglich war.
Mir fällt es jetzt schwer, das zu erklären. Man stelle sich einfach mal vor, man spielt ein Spiel, wo du ein Jetpack aufhast. Hm? So, und im Spiel hast du dann vielleicht für das Jetpack solche Pistolen, also an diesem Anzug dran, um halt rechts und links die Turbine halt zu steuern, ne? Mhm. Also zu aktivieren. So, und die Elektronik in dem DualSense-Controller simuliert das. Sprich, du hast halt in dem Moment, wo du den Druckpunkt auf der Pistole im Game erreichst, hast du auf der Trigger-Taste am Controller auch das Gefühl, als würdest du, das ist wie als würdest du so eine Hürde überspringen. So wie
Versatz. Druckpunkt überwinden.
Ja, so einen Druckpunkt überwinden, so einen Versatz, den der Controller macht. Und das fühlt sich einfach bombastisch an.
Ja.
Ich hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt möglich sein kann.
Ja. Ja.
Also ich bin so begeistert. Klar, also die Akkulaufzeit, die lässt dann dadurch natürlich zu wünschen übrig.
Ja, es kommt tatsächlich aufs Spiel an. Also Spiele, die das mehr fordern von dem Controller, da geht der Controller natürlich auch ein bisschen schneller leer.
Richtig.
Als bei Spielen, wo das jetzt nicht so krass eingebaut ist.
Richtig.
Das stimmt.
Aber ich habe auch schon andere Spiele gespielt als Astros Playroom, die halt auch gewisse Funktionen über die Triggertasten abbilden. Mhm. Nicht so gut wie bei Astros Playroom, aber
ja.
Du merkst, es ist halt ein ganz anderes Gefühl.
Also ich muss sagen, was ich hatte ich hatte die PlayStation 5 auf Day One, quasi zum 18. November 2019 hatte ich die, oder? Oder war es 2020? Bin ich jetzt doof?
Soll ich jetzt Wikipedia ein?
18. November, nee,
sie ist doch neulich 2 Jahre alt geworden.
Ja, ja, 2020, also ja. 18. November 2020, so. Und ich muss sagen, was mir das Gefühl gegeben hat von Next Gen, weil man immer von Next Gen gesprochen hat, also die nächste Generation Gaming und so weiter, PlayStation 5, Xbox Series X, gegenüber der PS4 und der Xbox One. Was mir tatsächlich Next Gen Feeling gegeben hat, war wirklich der Controller. Astros Playroom war für mich so das Opening in, okay, das fühlt sich wirklich nach Next Gen an. Das ist nicht mehr vergleichbar mit PS4.
Ja, genau,
und das hat sich alles über diesen Controller übertragen. Klar, PS5, geringe Ladezeiten und so, bombastisch. Aber das sind so Sachen, die fallen dir jetzt nicht so auf, wo du sagst, boah, jetzt musste ich da 5 Sekunden weniger warten, als auf der PS4 ich hätte warten müssen. Das ist Next Gen. Das Gefühl kommt nicht auf. Aber mit diesem Controller und diesen Funktionen, die der Controller hat in den verschiedenen Spielen, das macht halt wirklich einen krassen Unterschied.
Ich muss ganz ehrlich sagen, was Sony hier mit dem Controller geschaffen hat, da, ich weiß nicht, Ramon, kannst du dich an Ready Player One erinnern, den Film?
Ja, ja.
Kannst du dich daran erinnern, der Hauptprotagonist, wie er anfangs mit der VR-Brille auf so einem Laufband steht und in verschiedene Richtungen gehen kann?
Ja.
Wenn ich jetzt dran denke, dass sowas möglich ist, da sind wir da doch noch gar nicht mehr so weit von weg.
Glaube ich auch nicht. Also ich denke so Ready Player One, wir werden das noch erleben.
Ja.
Dass es tatsächlich so wird, wie es in dem Film dargestellt ist.
Sowas gibt es ja tatsächlich schon. Sowas gibt es schon, solche Konstruktionen für Messen,
ja.
Aber noch nicht für den Handels, für den Autonormalverbraucher.
Ja, also ich spreche auch davon, wenn ich sage, wir werden das noch erleben, dann spreche ich davon, dass wir uns das noch leisten werden können. Also, dass der Autonormalverbraucher sich sowas leisten kann. Ja. Ich meine, wenn du mal schaust, jetzt so die neue VR-Brille von PlayStation, die VR 2, PSVR 2, die kostet jetzt, ich glaube, 500 Euro. Und wenn du dir überlegst, vor 15 Jahren, da konnte sich kein Mensch eine VR-Brille leisten. Ging nicht.
Nee.
Und heute 500 Euro und das Ding ist brutal.
Oculus Go, du kannst schon viel mitmachen.
Ja, an dieses PSVR 2 Ding, das ist richtig, richtig krass. Also das ist technisch, boah. Hast du da mal Trailer gesehen zu dem Horizon Game?
Ja,
Wahnsinn. Unfassbar. Unfassbar, ey. Und ich finde, das sind immer so Sachen, wo man vergleichen kann. Das vor 15 Jahren, niemand konnte sich das leisten. Niemand hätte sich jemals vorgestellt, mal eine VR-Brille einfach zu Hause haben zu können. So ein normaler Mensch. Und heute?
Ich musste mich gerade nochmal selbst vergewissern. Da muss ich mich jetzt korrigieren.
Ja.
Die heißt nicht Oculus Go, die heißt Oculus Quest.
Ah. Ne, die ich kenne mich mit VR tatsächlich nicht, und trotzdem noch das nicht ist, so aus.
Das ist die Standalone-VR-Brille, wofür du nicht mal einen Rechner brauchst.
Das ist da, wo die was quasi selber auch, sag ich mal, spiele und so. Ja, genau, das ist auch krass.
Gibt's ja mittlerweile die Oculus Quest 2, die hat auch schon eine richtig gute Auflösung und die gibt's halt auch schon für 600 Euro roundabout. Ja. Und da hättest du ein Vermögen für bezahlt vor ein paar Jahren noch.
Ja, das ist schon krass. Und deswegen, wenn man sieht, wie schnell sich das alles weiterentwickelt.
Ja.
Ich glaube auch, dass es nicht mehr, also ich glaube nicht, dass es in 10 Jahren soweit ist, weil in 10 Jahren hast du quasi gerade die PlayStation 6 und die nächste Generation. Aber ich denke so in 30 Jahren, also wenn wir dann hier uns zur Rente begrüßen, ich denke, dann können wir vielleicht uns nochmal jung fühlen.
Ja.
So in 30, 40, 50 Jahren so.
Denke ich auch. Dann erstellen wir uns selbst einen Avatar.
Ja.
Und reisen durch virtuelle Welten.
Ey, ganz ehrlich, stell dir das mal vor, wir sind alt und gebrechlich. Wir haben eigentlich hier also nicht mehr so viel, was wir machen können. Und dann können wir nochmal in die virtuellen Welten eintauchen. Wäre doch geil.
Und da muss man ja dazu sagen, ne? Es ist immer, solche Themen will ich eigentlich nicht in den Mund nehmen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit nicht. Aber man sagt ja, Rentner haben Probleme, wenn sie ins Eintritt der Rente nichts mehr machen.
Mhm.
Ne? Und solche Technik kann dann ja im Prinzip auch möglich machen, wieder Aufgaben zu haben.
Vielleicht, ja. Ne? Ja, ich glaube, es ist schwierig, weil wir heute natürlich, sag ich mal, noch viel mobiler und kognitiv wacher sind als, ich weiß nicht, ob wir das in 40 Jahren auch noch so sehen würden, ja, weil das ist natürlich, wenn du mal überlegst, allein schon Motion Sickness und sowas, wenn du plötzlich so brutale visuelle Gewalten auf dich einprasseln siehst und das mit 70 oder so, stelle ich mir schwierig vor tatsächlich. Aber ich sag mal so, wir sind auch damit aufgewachsen. Das ist natürlich was anderes. Heute ein 70, 80-jähriger Mensch hat natürlich eine andere Verbindung zu sowas als wir dann mit 70, ja, 80, weil wir natürlich das über unser ganzes Leben hinweg gehabt haben. Und die, die jetzt geboren werden, haben das natürlich dann noch viel krasser.
Es muss ja bei sowas auch nicht immer darum gehen, zum Beispiel Monster zu zerschnetzeln,
ja,
oder
ja,
so.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Es kann ja, gibt ja auch andere Sachen, wie, man nehme einfach nur mal Beat Saber.
Also ich habe
Beat Saber mit 80. Ja, ne, pass auf, aber das ist halt so visuell prallt da halt keine Gewalt auf dich ein. Das meine ich. Es ist ja nichts, was dich erschreckt.
Ja, ich sehe da halt eher die Strobo Lichter so.
Ja, aber es passiert halt nichts, wovor du Angst haben müsstest.
Ja.
Wenn du dir wirklich denkst, du bist jetzt im Game drin und da kommt ein Drache auf dich zu, weißt du, so zum, als Beispiel.
Weißt du, was ich mir gut vorstellen könnte? So mit 80, was man da cool machen könnte. Stell mal vor, sowas wie der Microsoft Flight Simulator in brutal real. Das heißt, du setzt dir deine VR-Brille auf und fliegst einfach. Und dann kannst du, und dann vielleicht mittlerweile in 40 Jahren kann das Flugzeug dann landen, dann kannst du aussteigen, irgendwo auf den Malediven, kannst da ein bisschen rumlaufen. So, ja, solche Sachen.
Oder, um einfach mal eine ganz simple Sache zu nennen, ein Schachfeld mit riesengroßen Schachfiguren. Und du bist der Avatar, ja, läufst dann auch rum und nimmst, kannst die Schachfiguren nehmen und kannst halt gegen jemanden Schach spielen.
Ja, warum nicht? Aber ich denke, da wird auf jeden Fall, ja, und ich denke auch, wir werden auf unsere Kosten kommen mit 70, 80. Ja,
ja.
Und ich finde, es war jetzt auch ein sehr schönes Beispiel für unseren Pixel-Gulasch, wie du es gerade am Anfang gesagt hast. Wie wir abdriften in, wie ist es mit 70 und 80 dann zu Gaming, zu gamen?
Da kann man jetzt auch wirklich mal sagen, herzlich willkommen beim Pixel-Gulasch. Ja,
herzlich willkommen beim Pixel-Gulasch. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, DualSense-Controller mega gut. Nicht nur adaptive Triggers, sondern auch allgemein die Haptik.
Wie gesagt, nur die Akkulaufzeit. Man merkt schon, dass die Akkulaufzeit deutlich geringer ist wie als bei den PS4-Controllern noch. Ja. Aber mich stört's nicht, weil ich habe immer einen vollen Controller. Wenn einer leer ist, mache ich den anderen wieder voll.
Mir geht's auch so. Ich habe hier die Ladestation. Ich habe insgesamt 3 Controller. Einer ist leider schon kaputt. Der hat so einen leichten Drift. Auf einem der Sticks, ja. Also es ist nicht bei allen Spielen. Also wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, bei Gran Turismo zum Beispiel, als ich das gespielt habe, da war es halt tödlich. Weil wenn dann ein kleiner Drift dabei ist, kommst du nicht klar. Aber keine Ahnung, wenn ich dann irgend so ein Spiel spiele wie, keine Ahnung, ja, irgendwas Entspanntes halt, dann benutze ich den auch. Aber der eine hat so ein bisschen einen Drift, aber ich habe auch immer quasi einen vollen Controller. Der ist auf meiner Ladestation, der eine ist leer, zack, drauf, den anderen wieder nehmen, easy.
Ja gut, da muss man natürlich ehrlich sagen, du hast jetzt 2 Jahre und irgendwann ist die Zeit halt auch mal erreicht, ne? Ja. Wo der Zenit überschritten ist halt einfach.
Ja, ich sag mal so, der ist der eine Controller, ich glaube, der ist mir mal runtergefallen tatsächlich.
Und wenn man weiß, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wie viel der Ramon spielt, dann ist das überhaupt gar kein Wunder.
Ich spiele überhaupt nicht viel. Was stellst du mich jetzt hier gerade jetzt?
Willst du nochmal sagen, wie viel Spielzeit du in Slay the Spire hast?
Das lasse ich mal unkommentiert. Du solltest es mal mehr spielen, anstatt jetzt hier mit dem Finger auf mich zu zeigen, wie viel ich denn da spiele. Mein Lieber. Wie viel hast du denn Slay the Spire gespielt? Ach, fast gar nicht. Ach, hör auf.
5 Minuten?
Solltest du mal anfangen.
Habt ihr noch gesagt, klingt sehr interessant, macht auch Spaß. Ja,
du hast es mal ausprobiert.
Ja, genau. Ein Run. Es hat mir auch gefallen, aber das ist dann immer wieder so, habe ich was anderes, ich spiele. Ne? Also man kommt irgendwie nie.
Wenn man
ich hab mir im Steam Herbst Sale, habe ich mir 3 Spiele gekauft. Mhm. Aber auch nur, weil ich denke, kannst du irgendwann mal spielen.
Ja.
Wann ich die Spiele?
Ey, ganz ehrlich.
Weiß ich nicht.
Ich habe Final Fantasy 7, 8, 9, 11 und 13 und 12 habe ich mir vor über 2 Jahren gekauft. Habe ich nie gespielt, natürlich nicht. Wann denn? Aber es war halt im Angebot, dachte ich, ey, ist doch cool, die zu haben.
Meinst du, welche Final Fantasy-Teile?
7, 8, 9. 11
ist online, dann 12 ist Zodiac Age.
Genau, also 7, 8, 9 und 12. 10 hatte ich ja schon.
12 ist ein richtig gutes. 12 empfehle ich dir, Ramon.
Ich muss alle spielen.
Ja.
Ich werde mir auch, ich habe mir vor, alle Final Fantasies nachzuholen. Fantasy 1 mit dem Pixel Remaster. Ich habe jetzt hier meinen Stand-PC. Mit dem werde ich dann quasi die alten 1 bis 6 spielen und dann. Aber obwohl, und vielleicht, willst du noch ein paar Worte verlieren zur PS5 oder soll ich mit der Xbox weitermachen bei mir?
Nee, ich bin eigentlich durch. Konsole ist wie gewohnt. Ich habe jetzt auch tatsächlich erst heute habe ich mir gedacht, war ich in einem Elektronikfachmarkt und dachte mir, kannst du ja eigentlich mal einen 4K-Film kaufen, weil hast du ja jetzt einen 4K Blu-ray-Player.
Ja.
Habe ich mir den aktuellen Dune-Film geholt, der letztes Jahr erst im Kino lief, letztes Jahr rauskam. Mhm. Ja, toll. Echt toll.
Auf was für ein hast du dann auf deinem Bildschirm denn geguckt, oder?
Nein. Ich habe hier nur einen Full-HD-Bildschirm, aber unten im Wohnzimmer habe ich einen 4K-Fernseher.
Ah, okay.
Ja.
Ja, ist natürlich schon nice. Mein Bruder hat auch der hat so einen OLED 4K-Fernsehen. Das ist halt krass. Ja. Also, das ist wirklich kein Vergleich zu dem Bildschirm, was ich da habe.
OLED ist ja nochmal anders gut. Ja.
Also ist ja wirklich. Ja. Ganz ehrlich, das ist auch so, Neid ist immer so ein negatives Gefühl. Also ich freue mich da natürlich, ich hätte sowas natürlich auch gern, weil wenn ich, sag ich mal, so sein Fernseher sehe, sein OLED-Fernsehen, und was für eine Qualität diese Spiele dort haben von der PS5, sei es wieder, ich nenne jetzt mal Gran Turismo, ja, es ist unfassbar, der Vergleich von seinem Gran Turismo auf seinem Fernseher gegenüber meinem Gran Turismo und meinem Bildschirm, den ich hier habe. Ich habe wirklich keinen schlechten Bildschirm, also der kann auch ein bisschen was, aber es ist halt kein Vergleich zu dem, was sind das, 2.500 Euro Fernseher, den er sich da mal geschossen hat im Angebot.
Wenn er OLED hat, hat er mit Sicherheit auch HDR und den ganzen
Schüsselabeng. Genau.
Ja.
Und auch hier 144 Hertz, glaube ich. Und meiner hat halt hier 60 Hertz.
Gut, okay, ja, dann ist natürlich klar.
Und auch die Bildqualität, das ist ja nicht mal, ist kein 4K, das ist nur ein UHD-Bildschirm. Also das ist halt schon krass. Das ist schon krass. Deswegen ist schon geil. Also ich kann quasi die Leistung oder die Möglichkeiten, die PS5 bietet, kann ich gar nicht zu vollends nutzen. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist eigentlich nur schlimm, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast und dann drauf verzichten musst. Solange du dich nie dran gewöhnt hast, ist es nicht so schlimm. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt einen 4K-Bildschirm, der geht kaputt, ich könnte mir keinen neuen kaufen und müsste dann jetzt auf den hier wechseln, der nicht so geil ist, das wäre Pain. Das wäre richtig scheiße.
Das ist richtiger Pain dann.
Das kannst du nicht mehr genießen.
Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe ja auch, kann ich ja kurz erklären, auch zwei Monitore hier stehen. Mhm. Ne? Einer ist ein Gaming-Monitor, 144 Hertz. Und links daneben habe ich halt einen ganz Standard Samsung 60 Hertz Monitor, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
Ja.
Aber er läuft und hat hier seine Daseinsberechtigung für das, was ich tue. Trotzdem mag ich es alleine schon gar nicht, irgendwelche Fenster nach links zu ziehen, weil dann alles ruckelt.
Ja.
Also ganz, ganz schlimm.
Das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich habe ja auch meinen Laptop, mit dem ich streame. Ja, der steht hier links neben mir. Und der hat auch ein 144 Hertz Display und zwar richtig, richtig geil. Ja, also der kommt qualitativ an das ran, was mein Bruder bei sich zu Hause stehen hat. Natürlich noch viel, viel kleiner, ist halt ein 15 Zoll. Aber bei mir ist auch, ich arbeite nur auf meinem Laptop. Der ist viel kleiner. Das Einzige, was ich auf meinem Groß mache, ist tatsächlich zocken, weil der Laptop zu klein ist. Aber so normale Arbeiten, Videoschnitt, egal was, alles an diesem kleinen Mini-Bildschirm von meinem Laptop, weil es einfach viel, viel besser aussieht und viel flüssiger läuft. Es ist schon krass.
Das kann ich verstehen, ja.
Ja.
Naja, aber es ist halt wirklich so, wie du sagst, bevor du einen 100, nicht mindestens 100 Hertz Monitor oder Fernseher hattest, hat es dich einfach nicht interessiert.
Ja.
Und jetzt erkennst du den Unterschied auf einmal.
Ja. Deswegen, das ist auch so eine der nächsten großen Investitionen, die ich auf jeden Fall machen möchte, mir einen neuen Bildschirm holen, der auch 120 Hertz und 4K, beziehungsweise so ein OLED-Dings hat. Bezahlst halt 500 Euro, wenn du was Gutes möchtest, für so einen 27-Zoll-Bildschirm.
Geht. Nee, würde ich nicht sagen.
Ah,
ich hab einen MSI, einen Bildschirm von MSI, das sind schon gute gewesen zu seiner Zeit. Ich glaube, 380 Euro für bezahlt, also keine 500 Euro.
Ah, okay. Ja. Aber ist auf jeden Fall geil, wenn man, sag ich mal, da auch da Weil das ist natürlich so die halbe Miete. Du kannst die tollste Hardware in Form einer Konsole haben, wie du möchtest. Wenn du am Ende den Bildschirm nicht hast, der das übertragen kann, das Bild, dann bringt es dir auch nichts.
Ja, genau. Das ist es.
Ja. Aber ja, wir schweifen schon wieder ab.
Aber hey, das sind wir.
Das sind wir. Willkommen beim Pixel-Gulasch. Ja.
Herzlich willkommen.
Ich habe mir die Xbox Series S geholt, weil ich zum einen Bock hatte auf den Game Pass, da werde ich gleich noch drauf eingehen, und weil ich es mega geil finde, das erste Mal tatsächlich in meinem langen, langen, kurzen Leben, habe ich tatsächlich mal alle Plattformen bei mir jetzt zu Hause dastehen, und das ist einfach mega cool. Ich habe hier eine PS5 neben einer Switch, neben einer Xbox Series S stehen, und das ist schon echt wirklich, wirklich cool, weil einfach jetzt die Auswahl und die Bibliothek an Videospielen, die ich jetzt einfach zur Verfügung stehen habe, ist halt einfach krass. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, auch wenn ich es so gut wie nicht nutzen kann, weil wie dann? Zeit und so.
Aber ich glaube, dieser Gedanke kommt dir jetzt nur, weil du ja so PC-technisch nicht so performant unterwegs bist als manch anderer, dass du halt den Game Pass auf dem PC nutzen könntest. Weil sonst wäre es ja egal im Prinzip.
Ja, also genau, ja, wenn ich einen PC hätte, mit dem ich spielen kann, hätte ich die Series S theoretisch nicht gebraucht.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, aber für mich ist es halt jetzt echt cool, weil, und das ist jetzt halt das, worauf ich jetzt vor allem eingehen möchte, der Game Pass von der Xbox ist halt schon wirklich krass. Also was der für Titel dir liefert, das hat mich schon ein bisschen umgehauen. Ich habe ja auch die PlayStation Plus Mitgliedschaft. Da sind auch schon viele tolle Spiele drin. Und doch liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich eh schon eine große Bibliothek an Spielen habe auf der PlayStation, dass viele Titel, die eben im PlayStation Plus Extra-Paket mit drin sind, schon in meiner Bibliothek sind, weil ich sie gekauft habe. Dadurch ist natürlich das Angebot an Spielen da auch schon ein bisschen kleiner geworden. Aber umso mehr hat mich dann eben dieser Game Pass von der Xbox überrascht, weil der ganz, ganz, ganz viele Titel hat, die ich mir eben noch nicht gekauft habe auf der PlayStation, obwohl sie dort verfügbar sind. Einfach weil sie auf der PlayStation bis dato nicht im Angebot waren oder für mich nicht so in einem Angebot waren, wo ich sage, komm, jetzt kaufe ich sie mir einfach mal, ohne die Intention, sie direkt spielen zu wollen. Und die habe ich jetzt halt einfach, sag ich mal, im Game Pass mit drin. Und das ist richtig, richtig cool. Also ich habe mir hier eine Liste gemacht an Spielen, die ich mir für später irgendwann aufgehoben habe.
Ist jetzt größer geworden?
Wie meinst du das?
Ich glaube, du hast mir von dieser Liste schon mal erzählt, da waren es zwei Spiele eigentlich nur, die da drauf waren.
Achso, das waren die, wo ich mir direkt runtergeladen habe. Okay. Aber ja, ich habe jetzt ein paar mehr. Ich kann ja einfach mal ein paar nennen, ja.
Ja, mach mal.
Da ist halt jetzt sowas dabei wie der letzte Teil von Amnesia, der neueste, der jetzt dieses Jahr rauskam, wo ich mir auf der PlayStation für 20 Euro hätte kaufen müssen. Jetzt ist er im Game Pass. Da ist das neue A Plague Tale mit dabei, was mega krass ist, weil
sind eigentlich beide Teile im Game Pass?
Nee, nur der neue, aber den alten habe ich bei PlayStation Plus. Ja. Also ich kann beides spielen. Dann ist auch hier sowas dabei wie Death's Door, also so ein schönes Indie-Game, wo ich mir auch für 20, 30 Euro hätte kaufen müssen. Dann sowas wie das Life is Strange, True Colors, wo ich die ersten Teile habe. Also ich habe diese Collection auf der PlayStation mir mal gekauft im Angebot und True Colors aber nicht. Jetzt habe ich es im Game Pass. Also ich kann quasi die Sachen so schön miteinander verbinden, dass ich theoretisch gar nicht mehr unbedingt Spiele kaufen muss, weil ich irgendwie in irgendeiner Kombi, in irgendeinem von den Paketen, die ich da habe, natürlich alles Abo-Kosten und so, ist klar. Aber trotzdem hat man halt irgendwie alles.
Ja.
Dann hier die Ori-Games, die mit dabei sind, die ich unbedingt spielen wollte, gab es zwar auch auf der Switch, aber jetzt natürlich auf der Xbox viel performanter als auf der Switch. Und dadurch ganz klar, dass ich die eher jetzt auf der Xbox spielen werde als auf der Switch.
Gut, ich könnte jetzt natürlich sagen, die Ori-Games, die kriegst du, wenn sie im Sale sind, mittlerweile aber recht günstig. Aber trotzdem, Game Pass ist Game Pass und es geht halt nicht günstiger. Nutzt du eigentlich einen Probemonat, also so einen Schnuppermonat für einen Euro? Weil das bieten die nämlich gerne an.
Ja. Also ich habe quasi diesen 1 Euro schon natürlich mitgenommen, aber ich habe mir direkt eine Mitgliedschaft über 2 Jahre, weil es jetzt auch zum Black Friday auch im Angebot war, und da habe ich mir direkt auf 2 Jahre das gemacht.
Okay.
Dann hier das neue Monkey Island ist mit dabei, dieses Horror-Game Scorn ist mit dabei, Tunic mit diesem kleinen Fuchs, dieses Indie-Game. Und dann halt natürlich auch so große Sachen wie Forza Horizon 5, Halo Infinite. solche Sachen, die da mit dabei sind. Was jetzt auch noch neu mit dazu kommt, ist das Lego Star Wars, die Skywalker Saga, was ich mega cool finde, wo ich auch Bock hab, aber ist halt eigentlich ein Spiel, das kostet 70 Euro. Wäre ich nicht bereit gewesen, das zu zahlen im Game Pass? Ja, ja, let's go.
Ja, ja.
Oder Battlefield 2042. Also es ist einfach, es kommen so viele krasse AAA-Titel mit dazu. Und halt auch First-Party-Titel, die direkt nach Release rauskommen. Und das ist nämlich jetzt der eigentliche Grund, warum ich mir die Xbox geholt habe. Es wird nämlich ein Spiel erscheinen, nächstes Jahr voraussichtlich, wo ich sage, spätestens dann hätte ich mir eine Xbox holen müssen. Und so habe ich jetzt eben die Black-Friday-Angebote genutzt, um Geld zu sparen letztendlich. Aber
wie ist das denn? Magst du das mal erzählen?
Ja, natürlich. Nächstes Jahr wird Hellblade, der zweite Teil, rauskommen. Und das ist halt, es war halt zuvor nicht exklusiv für Xbox, sondern kam auch auf der PlayStation raus. Das wird jetzt nicht passieren. Und Hellblade ist ja, wir hatten es in der Soundtrack-Folge, eins der atemberaubendsten Spiele aller Zeiten, die ich gespielt habe. Also wirklich unfassbar. Und hast du den Trailer gesehen zu Hellblade 2?
Kann sein, dass ich mal gesehen habe.
Also wenn nicht, musst du dir den wirklich mal anschauen. Es ist unfassbar, wie krass und wie geil dieses Spiel aussieht. Boah. Also das
dass
ist wirklich,
gut aussieht, dass es gut aussieht, weiß ich.
Also das ist, sag ich mal, optisch next level. Und wenn das von der Inszenierung noch mal so dargestellt wird wie der erste Teil mit den Stimmen und dem 3D-Sound und so, boah, das wird krass. Ganz ehrlich, das Spiel, da hätte ich, das muss ich selber spielen. Da hätte ich mir kein Let's Play oder so angucken können. Wo ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt sag hier Halo, da wird's mir auch mal reichen, einfach mal ein YouTube-Video anzugucken. Muss ich jetzt nicht unbedingt spielen. Hm. Aber Hellblade, das ist eine Erfahrung. Das ist nichts, was man sich angucken kann und dann ist man zufrieden. Das musst du selber spüren. Und deswegen hätte ich spätestens dann mir eh eine Series S holen müssen. Und so habe ich's jetzt und Hellblade 2 kommt in den Game Pass. Day One.
Ist das, weil du sagtest, das wird's nur auf Xbox geben oder beziehungsweise im Game Pass?
Ob sie, PC kann natürlich auch sein.
Ist es? Aber PlayStation gar nicht oder nur zeitexklusiv?
Nee, gar nicht.
Was ist harter Tobak?
Mhm. Ja, das ist hier Ninja Theories, das Entwicklerstudio und das ist halt bei Microsoft und deswegen komplett exklusiv. So wie ein Starfield auch nie auf der PlayStation auftauchen wird, auch kein Hellblade 2.
Ja, dann muss ich's mir auf PC gönnen, glaube ich.
Obwohl ich auch nicht weiß, ob es Day One auch auf dem PC war. Es stand im Trailer, stand schon exklusiv für Xbox Series SX. Hm. Also da stand auch nicht PC dran. Aber es wird, da wird es wahrscheinlich irgendwann kommen. Aber ja, das ist halt.
Achso, aber es wurde jetzt noch kein exaktes Datum announced?
Nee, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie 2023 gesagt haben. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ist schon eine Weile her, dass der Trailer kam. Ich glaube, das war irgendwann Mitte des Jahres, wo so ein Gameplay-Trailer kam. Aber ob sie da tatsächlich einen Release-Zeitraum Doch, ich hab's gesehen in den Ankündigungen für einen Game Pass. Für 2023 steht's für den Game Pass drin. Mhm. Ja.
Ja, weil aber bei Steam finde ich nichts. Und ich denke, bei Steam, wenn dann sowieso auch nur, also dass es da zeitexklusiv dann erstmal nicht erscheint.
Ich denke
also
auch.
Also zeitexklusiv halt für Xbox, für den Game Pass selbst.
Ja. Ja. Und das ist halt, sag ich mal, das war für mich das Hauptargument, warum ich überhaupt angefangen habe, drüber nachzudenken. Weil eigentlich, wenn man es runterbricht, ist es idiotisch, drei Konsolen daheim zu haben. Weil du kannst es gar nicht so viel konsumieren, dass sich das am Ende wirklich rentiert. Aber es ist trotzdem cool. Also ich nutze tatsächlich auch alle drei Konsolen parallel. Es gibt überall, sag ich mal, Spiele hier, wo ich sage. Ja.
Aber hoffentlich nicht parallel gleichzeitig.
Nein, also soweit bin ich noch nicht. Das, wenn mir der dritte Arm dann irgendwann aus dem Hinterkopf wächst, dann ja.
Weißt du, geht alles. Warte mal, hier. Ich weiß, die Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber geht hier.
Basti, pack dein Lümmel wieder ein. aber ich bin beeindruckt, dass du das jetzt, sag ich mal, mit deinem dritten Arm auch noch hinbekommen hast da. Also krass, nicht schlecht.
Soll ich dazu jetzt was sagen? Mach lieber wieder Witze über mein Alter, das war nicht gut.
Ja, das rostet auch nicht ein, diese Witze, gell?
Nee. Glaube nicht.
Nee. Ja, aber genau, das ist an sich alles, was ich zu Xbox Series zu sagen hatte. Dass ich den Game Pass sehr cool finde. Und ja, ich werde natürlich in Zukunft über Spiele berichten und alles drum und dran, was da.
Hätte dich jetzt Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ich dachte, nee, du bist fertig. Gut. Was da, du hast noch gesagt,
was da so kommen wird.
Okay. Nee, ich kann dich die Frage leider nicht stellen, weil du die Xbox One nie hattest, weil die war performance-technisch schon im Menü totale Grütze. Mhm. Das hätte mich mal interessiert, wie sie performance-technisch ist halt im Gegensatz zur Xbox One.
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Performance-technisch gegenüber der PS5 spüre ich kaum einen Unterschied. Aber die Menüführung gefällt mir nicht so. Beziehungsweise ich komme nicht so richtig klar. Ich finde die Menüführung oder Gestaltung der Xbox ist sehr umständlich und kompliziert.
Ja, das war so schlimmer.
Und was ich auch sehr schade finde, ist, dass es auch, also ich dachte, Nintendo sind die einzigen, die das machen. Es gibt keine Hintergrundmusik im Menü. Warum? Bei der PS5 hast du immer irgendwie hier diesen so ein Klang im Hintergrund, wo irgendwie was läuft, wenn du mal im Menü bist. Wenn du bei der Nintendo Switch oder hier bei der Xbox im Menü bist, ist einfach Totenstille. Das finde ich total dumm. Und
das war es auch schon immer.
Das verstehe ich gar nicht. Warum denn?
Also haben sie keine Musiker, die sowas komponieren können.
Das ist eine Hintergrundmusik.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also, ich finde das total doof. Weißt du, du klickst dich mal durch den Game Pass durch, ja? Denkst du, ach komm, ich klick mich mal durch. Was gibt's denn gerade für Spiele? Auf was habe ich Bock? Und dann ist die ganze Zeit, du hörst nichts.
Also das Ding ist, Sony weiß, wie sie die Nutzer catchen können. Hm. Nicht umsonst gibt es Sony Music. Ne? Die kommen aus dem Musikgeschäft. Sony, ja. Walkman, Sony Discman, das ist alles Sony Minidisc, das ist alles Sony gewesen.
Hm. Aber ja, ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, aber ich verstehe es halt nicht. Ich war überrascht, ich habe gedacht, Nintendo wären die einzigen Doofen, die das nicht machen, weil sie wieder zu geizig sind, da mal zu investieren. Mhm. Xbox macht's auch nicht. Naja.
Ja.
Ja gut, wollen wir mal zu unserem Hauptthema kommen.
Ja, ja.
Und zwar wollen wir euch ja heute Pixelgulasch servieren. Ja, jetzt haben wir echt wieder lang geredet, du. Wir wollen euch ja Pixelgulasch servieren und zwar quasi eine kleine Empfehlung machen für die Weihnachtszeit in Form eines Videospiels, eines Filmes und einer Serie. Und ich würde sagen, welche Zutat nehmen wir denn zuerst? Film, Serie oder Spiel?
Such dir eine aus.
Okay, ich würde sagen, weil Film und Serie recht nah beieinander liegen, würde ich mal mit einem von denen anfangen. Und zwar würde ich den Film, würde ich jetzt mal nennen.
Ja.
Ja, also, soll ich anfangen?
Kannst du.
Alles klar. Ja, also, thematisch soll es natürlich jetzt nicht so sein, dass wir sagen, wir nennen euch jetzt den Weihnachtsfilm, den perfekten, sondern ein Film, also stellt euch mal vor, vielleicht einfach mal das Szenario beschreiben. Stellt euch vor, ihr habt einfach mal jetzt, weil über die Weihnachtstage ist es ja öfters so, ihr habt jetzt einfach 2-3 Tage absolute Ruhe. Ihr habt Zeit, niemand nervt euch, niemand setzt euch unter Druck, niemand will irgendwas von euch. Ihr habt einfach Zeit für euch und um das zu tun, was ihr tun wollt. Und stellt euch mal vor, ihr habt jetzt 2-3 Tage Zeit, völlig frei zur Verfügung, obwohl das vielleicht im Alltag sonst nicht so möglich ist. Und was würdet ihr in diesen 2-3 Tagen, was würdet ihr da tun? Welche medialen, visuellen Inhalte würdet ihr da mit befüllen in diese Zeit? Was würdet ihr da reinfüllen? Einfach völlig ungehemmt und ohne Zwang. So, das war quasi so unsere Herangehensweise. Was würden wir da dann machen? Und mein Film, den ich da ausgewählt habe, da muss ich jetzt natürlich so ein bisschen in die Stimmung kommen.
Oh, mein Film, jetzt bin ich gespannt,
den ich da ausgewählt habe.
soll ich mal? Ja, hier, das sehen jetzt
kommentier's
die Zuschauer,
doch mal,
das sehen jetzt die Zuhörer nicht. Also, er hat sich gerade einen Ring an den Finger gesteckt. Mhm. Was könnte das wohl sein?
Bevor ich den nächsten Hinweis gebe.
Ich habe schon gesehen, die Packung. Ramon, kannst du dir in die Kamera zeigen?
Jetzt pass mal auf, ich bin gleich wieder da. Ich verschwinde einmal kurz.
Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, er ist gerade aufgestanden. Er ist aus dem Bild gegangen und er kommt jetzt wieder mit einem Schwert in der Hand.
Ja, ich habe, was ist das, Basti?
Setz mal deine Kopfhörer auf.
Oh, meine Kopfhörer, ja.
Ja, setz mal auf, bitte setz mal deine Kopfhörer wieder auf. Setz mal bitte deine Kopfhörer wieder. Hallo Aragorn.
Hallo. Ja, ich habe hier ein Schwert, das nennt sich Anduril, ja. das Schwert von Aragorn. Und das muss ich jetzt natürlich wieder wegbringen, weil es ist, wie lang ist denn das Schwert? 1,50 Meter.
Wie irgendwie schwer ist das?
6-7 Kilo.
Boah.
Also, ja, man kann es gar nicht komplett in die Kamera. Moment, ich kann es mal versuchen.
Nee, ich glaube, das klappt nicht. Oder? Ja gut, wenn er weiter... Ja, na klar. Sieht, ja, ich zeige einen Daumen, liebe Zuhörer. Auf jeden Fall, also dieses Schwert, eigentlich kann man da nur sagen, wenn ihr uns nur jetzt gerade nur zuhört, schaut,
so, das
euch
musste ich
bitte,
jetzt einfach mal.
Schaut euch bitte den Videocast an, Leute. Wenn ihr das gerade nur gehört habt, schaut euch bitte den Videocast an. Dieses Schwert ist wunderschön.
Oh ja, das ist sogar, da ist sogar ein bisschen Gold eingelassen im Griff. Also und auch echtes Leder, also es ist richtig, richtig hochwertig.
Boah, ist aber es ist aber nicht scharf, oder?
Nein,
darf sonst
bräuchtest du einen Waffenschein.
Ja.
Aber es ist spitz. Also ich könnte dich damit aufspießen ohne Probleme. Also oben, da kannst du dir, wenn du drauf drückst auf die Spitze, ist dein Finger auf jeden
Fall.
Also
wenn du einen Bodyslam drauf machst auf das Schwert?
Ja, dann bist du tot. Also wenn hier ein Einbrecher kommt und ich laufe so auf den zu, so wie Aragorn, so auf die Orks zuläuft, dann spieße ich denjenigen auf. Ja? Da kann der nichts machen. Ja, definitiv.
Aber das ist ja trotzdem schon eine Waffe.
aber die Klingen müssen halt scharf sein. Ja. Außen. Erst dann zählt's als Waffe quasi. Ja, und natürlich spreche ich jetzt, jetzt kann man es ja revealen, von der Herr der Ringe. In meinen Augen, es gibt keinen besseren Film, den man sich über die Weihnachtsfeiertage reinziehen kann, als die Herr der Ringe Trilogie, natürlich in der Extended Version, ganz klar. Und das ist zwar, also ich habe, wie oft habe ich den Film schon gesehen? Jeden einzelnen Teil 70 Mal. Irgendwie sowas in die Richtung. Also ich bin großer Herr der Ringe-Fan.
Ja, krass.
Hier natürlich auch der eine Ring in der echten Ringgröße, wie aus dem Film. Natürlich nicht echt Gold, sondern vergoldet. Aber, muss ich dazu sagen, vom echten Schmied, der auch die Ringe für den Film hergestellt hat. Also ich habe mir den Ring in Neuseeland gekauft, beim echten Goldschmied, der auch die Ringe für die Filme gefertigt hat. Also irgendwie so fürs Feeling.
Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, auch sowohl das Schwert als auch.
Ja, das sieht man vielleicht, man fokussiert nicht richtig hier, von der Weta Cave. Das sind die, die quasi alle, auch die ganzen Schwerter und Rüstungen und Masken und was weiß ich alles gemacht haben und auch die das CGI für Gollum gemacht haben, weil Gollum war ja der erste richtige CGI-Charakter, den es so in dieser Form gab. Das war ja quasi das erste Mal, dass das jemand versucht hat bei der Herr der Ringe. Also, ja, mit so einer schönen Holzbox, wunderschön, wo der Ring dann reingehört. Und der Herr der Ringe natürlich ein absoluter Klassiker. Jeder, der Herr der Ringe noch nicht gesehen hat, ich treffe erstaunlich viele Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben. Na gut, Schande über euch, große Schande.
Aber nicht jeder hat mit dem Thema Fantasy Berührungspunkte.
Es ist egal. Herr der Ringe ist in meinen Augen ein Film, egal ob du jetzt Fantasy magst oder nicht, Herr der Ringe ist in sich ein so unfassbar guter Film mit so wenigen Schwächen und so wenigen Längen, die irgendwie, die hast du maximal irgendwie im dritten Teil, wenn Frodo hier mit der Kankra unterwegs ist. Das ist so die einzige Länge, die ich spüre in den ganzen Film. Ansonsten ist der so in sich so perfekt, trotz seiner endlos langen Länge. Und deswegen, ich finde, für die Weihnachtszeit, wenn man viel Zeit hat, einfach sich mal die Trilogie reinschmeißen und alle drei Filme hintereinander wegbingen, mega. Einfach nur mega gut. Und wenn man ganz viel Zeit hat, dann schaut man sich auch noch die Making-ofs an, wo man quasi nochmal irgendwie 36 Stunden Filmmaterial hat in Form einer Dokumentation über die Entstehung von der Herr der Ringe. Kann ich auch sehr empfehlen. Die Making-ofs, Behind the Scenes, Hammer. 36 Stunden Doku über Herr der Ringe, das geht mir natürlich das Herz auf.
Aber ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich hab's, was ich mir schon gedacht habe, ich glaube, unsere Nennungen, die wir tun, gehen in eine komplett verschiedene Richtung.
Oh, ist ja okay. Ist ja vielleicht umso besser sogar.
Habe ich dir ja vor dem Podcast schon gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Sachen nennen.
Aber ich möchte jetzt trotzdem, auch wenn man eigentlich über Herr der Ringe muss man an sich nicht mehr sprechen. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich muss jetzt nicht erzählen, was da die Handlung ist. Aber trotzdem würde ich gerne von dir wissen, was hast du für eine Verbindung zu Herr der Ringe? Hast du überhaupt eine?
Oh ja, also ne, ich muss das nochmal zur Feststellung auch erwähnen. nur mal auch für dich und auch für die Zuschauer als Feststellung, ich bin auch ein riesen Fantasy-Fan und ich habe die Blu-ray Special Extended Edition genauso wie du, habe ich sie auch im Wohnzimmer stehen. Mhm. Also ich gucke den Film auch richtig, richtig gern und habe ihn auch schon, also ich kann jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, aber an einer Hand kann ich es auf jeden Fall nicht mehr abzählen, wie oft ich sie gesehen habe. Ja? Die Filme, ja. Aber ich sag mal so, es gibt aber im Bereich Fantasy oder Mittelalter, so sage ich mal, so diese, ich fasse das mal zusammen, gibt es aber auch Filme, die ich tatsächlich noch lieber und auch schon öfter geguckt habe, wie zum Beispiel Braveheart.
Ja, gut, okay. Braveheart ist natürlich auch nochmal, ja.
Ne? Das ist aber kein Film, den ich nennen wollte. Ich will was, bei mir kommt noch ein bisschen was anderes.
Ja, also ja, ich würde, wie gesagt, hier, ich wollte jetzt einmal schön mein Schwert in die Kamera halten, ich wollte einmal schön meinen Ring in die Kamera halten, meine Extended Version. Ich wollte einmal, wir können gerne mal eine Podcast-Folge nur über Herr der Ringe machen, die Herr der Ringe Special-Folge, wo wir
wir die ganzen Charaktere beleuchten. Das ist ja schön, das wäre schön.
Ja. Wo wir einfach richtig schön ausgiebig über Herr der Ringe sprechen und so richtig krass tief reingehen und unsere Liebe bekunden.
Ja.
Und dass auch der Letzte, der Herr der Ringe noch nicht gesehen hat, dann danach sagt, ja, okay, ich muss den Film jetzt gucken.
Aber deswegen wird aber schwierig, das ohne Spoiler zu machen.
Ja, wir machen nichts da ohne Spoiler. Das ist natürlich mit Spoiler, ist ja ganz klar. Ja. Aber ich sag mal so ganz ehrlich, die Handlung von Herr der Ringe, mal runtergebrochen. Oh, böser Herrscher, was tun wir? Du musst das tun. Okay, ich mach das. Passiert, Herrscher tot.
Ja.
Das ist theoretisch die Handlung.
Ja.
Ganz plump. Aber ja, so diese typische Heldengeschichte, sagen wir es mal so. Mit den Aufs und Abs.
Eine typische Heldengeschichte, die sehr, sehr ausgeschmückt ist. Also sehr...
Ja, und einfach brutal geil umgesetzt ist.
Also es ist eine sehr, sehr lange Reise.
Man sagt nicht ohne Grund, dass auch der Hobbit und auch die Herr-der-Ringe-Serie und alles, was da noch kommen wird, nicht an das Original heranreichen wird, weil da einfach... Und deswegen sage ich, schaut euch die Behind-the-Scenes beziehungsweise die Making-of-Sachen an, die bei der Extended-Version dabei sind, weil man da einfach sieht, wie viel Leidenschaft da drin steckt. Es gibt heutzutage nicht mehr viele Projekte, wenn es überhaupt jemals noch mal ein Projekt geben wird im Bereich der Filmindustrie, wo so viel Herz und Leidenschaft drin steckt. Das war halt einfach, sag ich mal, früher eine andere Art und Weise. Heute hast du mit Technologie ganz andere Möglichkeiten, die günstiger ist und die am Ende mehr Profit einbringt als damals und zu Zeiten von Herr der Ringe, wo du eben noch viele Sachen ganz konventionell umsetzen musstest. Da konntest du nicht einfach jeden Charakter hier mit CGI voll kloppen und dann sieht er so aus, wie er aussehen soll. Da wurden noch Masken gemacht für jeden Einzelnen. Da wurden noch Leute gesucht, die so aussehen, wie die Charaktere, wie man sie am Ende haben möchte. Da wurden noch Leute hingestellt und allein, okay, vielleicht das noch als Beispiel. Die Szene, wo Gandalf und Bilbo am Anfang in der Hobbit-Höhle sitzen, wo es so aussieht, wie wenn Gandalf riesengroß ist und Bilbo ganz klein. Das sind natürlich beides Menschen, die sind beide gleich groß. Ich glaube, der Bilbo ist sogar größer als Gandalf. Oder hier, Gimli war eh immer der Größte. Der ist mit 1,94 oder so der Größte der Gefährten, war aber der Zwerg. Die haben das alles mit Perspektive gefilmt. Das heißt, es war so, dass Gandalf hier am Tisch sitzt und Bilbo quasi tiefer im Raum. Und quasi tiefer im Raum und näher an, die saßen quasi nebeneinander, nur an verschiedenen Stellen im Raum, sodass es so wirkt, wie wenn sie sich angucken und er ganz klein ist und der andere ganz groß. Es ist super faszinierend. Die haben die Tische auseinandergesägt, so dass es am Ende aus der einen Perspektive, wenn man filmt, so aussieht, wie wenn der eine groß, der andere klein wäre. Die haben die komplette Einrichtung von den Hobbit-Hüllen und so in zweifacher Ausführung gemacht. Einmal in ganz groß und einmal in ganz klein. Sodass, wenn Gandalf durch die Wohnung läuft, alles ganz mini ist und wenn Bilbo durchläuft, alles Normalgröße hat. Also es ist unfassbar. Und sowas, so ein Aufwand würde man heute nicht mehr betreiben.
Nee, heute würde alles CGI sein.
Der Baum, der auf der Hobbit-Höhle draufsteht, weil ich war ja, als ich in Neuseeland war, war ich ja im Auenland. Der Baum, der auf der Hobbit-Höhle draufsteht, das ist ein Kunstbaum. Die haben den Baum selber dorthin gestellt und modelliert. Jedes einzelne Blatt ist angeklebt von dem Baum. Alles. Es ist, da war ein See, noch eine Anekdote. Da ist ein See in dem Auenland, ja. Und die hatten das Problem, dass immer zum Drehstart, der morgens war, eine riesige Familie von Kröten dort war und die einfach so laut waren, dass sie nicht drehen konnten. Deswegen mussten die jeden Morgen jede von diesen einzelnen Kröten umverfrachten zu einem Nachbarsee, dass sie drehen können, und mussten am Abend die Kröten wieder zurück zu dem See bringen, weil sie sich sonst verlaufen und sterben würden. Mhm. Das heißt, die haben jeden Morgen irgendwie hunderte von Kröten von A nach B verfrachtet, ganz handsam natürlich, um die Tiere nicht zu verletzen.
Ja.
Und das haben sie über Wochen hinweg gemacht, weil es einfach anders nicht möglich gewesen wäre zu drehen. Und es ist absurd, was die getrieben haben.
Das sind Hintergrundinformationen, die weiß ich zum Beispiel nicht. Ne?
Also ich kann es dir wirklich empfehlen, schau dir mal das Making-of an, es ist so gut. Und es ist auch wirklich spannend. Also es ist nicht so, dass du dir das anguckst und dann erzählt da irgendeiner mit monotoner Stimme, ja, und dann war da das und dann war das passiert. Sondern das sind die Schauspieler selbst, die da Geschichten erzählen, was während den Drehphasen passiert ist und so. Und Peter Jackson, wie er das alles geplant hat. Und am Ende, darf ich noch eine Anekdote machen?
Bitte.
Die eine Szene in Moria, wo sie die Treppe runterlaufen, wo dann die Treppe einstürzt und umfällt und dann springen sie da alle drüber und dann stürzt immer mehr ein und dann schafft hier Frodo gemeinsam mit Aragorn den Sprung gerade so, ja, bevor dann die Treppe umfällt und alles zusammenbricht und dann die Musik einsetzt. Im Drehbuch steht bei dieser Szene immer noch und sie laufen die Treppen herunter. Mehr steht da nicht, weil das alles spontan entstanden ist quasi. Beim Drehen haben sie sich gedacht, ey komm, das könnten wir doch so machen. Das stand nie so im Drehbuch. Und das sind ganz viele solche Sachen. Das ist halt, heute passiert sowas in aller Regel nicht mehr. Also ich bin natürlich kein Filmexperte, aber ich denke, wenn du Filmexperten fragst, werden die dir sagen, die Filme kannst du an einer Hand abzählen in einem Jahrzehnt, die so einen krassen Aufwand und so viel Leidenschaft investiert haben, wie damals in Peter Jackson mit Der Herr der Ringe.
Na gut, ich meine, da fließt dann ja auch viel Geld, ne? Das muss man ja auch sagen.
Ja, das ist ja das Ding. Deswegen machen sie es heute ja nicht mehr, weil es viel zu viel kostet.
Ja. Weil du auch viel zu viel Kosten schon hast, alleine mit der Computertechnik.
Ja, und die Konkurrenz am Markt natürlich auch viel größer ist. Deswegen, wenn du dann sagst, ich stelle mich mal so einem Projekt und mach das mal alles wieder konventionell, so wie früher, ja, dann bist du halt nicht konkurrenzfähig.
Ja.
Und deswegen macht es niemand mehr. Es ist schade. Aber ja, das macht halt auch so ein Werk wie der Herr der Ringe zu einem Klassiker und zu sowas unfassbar Gutem. Und jetzt habe ich doch viel mehr darüber erzählt, aber du siehst, das ist wirklich...
Wollte ich gerade sagen. Also ich wollte jetzt, erstmal wollte ich sagen, ne, also da der Ramon jetzt diese Empfehlung für Herr der Ringe ausgesprochen hat, und wenn euch das nicht reicht, wenn ihr danach immer noch Zeit habt, dann schaut euch einfach den Hobbit an. Das ist auch ein Dreiteiler.
Ja.
Auch Extended Versions.
Auch. Ja, nee, davon möchte ich nicht anfangen. Davon möchte ich jetzt nicht anfangen.
Naja.
Ja, meine, okay.
Um jetzt dich noch mal kurz zu zitieren, Basti, also wir müssen heute auch drauf auf die Zeit achten, ne?
Heute ziehst du mich aber auf.
Wie weit sind wir jetzt? Ich guck gerade auf die Aufnahme, eine Stunde. Wir müssen also eine roundabout eine Stunde, so müssen
okay,
wir. Müssen
jetzt, wir jetzt, okay, jetzt mal, zieh mal die Handschuhe aus, ja? Basti hat gesagt, ja. Wir müssen aber schon jeder mindestens 10 Titel nennen. Ich glaube nicht, dass es so lang werden wird am Ende.
Ja. Das stimmt 1:1.
Okay, gut. Das war mein Film, Basti. Dann bring uns mal deine Zutat namens Film.
Also ich muss da mal einen Bogen spannen zu unserer Folge, wo wir unsere Kindheit aufgenommen haben. Ne? Die Top 5 Kindheitsfilme.
Wally!
Ja. Mein Top-Film immer noch Robin Hood, nur mal so als Anekdote. Nee, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Und zwar geht es bei mir jetzt auch um eine Filmserie. Mhm. Ich habe mir auch nur stellvertretend einen Film dafür ausgesucht, den ich am besten finde. Aber es ist eigentlich eine ganze Filmserie, die eigentlich, aber die Geschichten stehen alle für sich. Das ist aber, den Bogen zu der damaligen Folge, den spanne ich jetzt, weil ich diese Filmserie komplett vergessen habe in dem Moment.
Jetzt hast du die Möglichkeit, das nachzuholen.
Jetzt habe ich die Möglichkeit, das nachzuholen. Und ich glaube, und das werde ich auch tun, ich werde mir, vielleicht nicht alle, aber ich werde mir zumindest den einen oder anderen Asterix-Film angucken. Mhm. Weil das sind auch so Helden aus meiner Kindheit.
Jetzt musst du es aber definieren, Asterix-Zeichentrick.
Ja, Asterix und Obelix.
Mhm. Es gibt ja auch Realverfilmungen
und sowas. Ja, ich weiß. Die fand ich nicht mehr so gut, aber ich rede von den alten. Filmen.
Ja, die waren geil. Die haben mir auch gefallen.
Ja, und ich habe mir jetzt stellvertretend dafür habe ich mir Asterix erobert Rom rausgepickt, wo es eine ganz, ganz lustige Szene gibt in einem ganz, ganz merkwürdigen Haus, wo die beiden den Passierschein A38 suchen.
Ah, ja.
Das ist eine so legendäre Szene. Ich liebe diesen Film. Wirklich. Der hätte eigentlich auch mit in die Top 5 gemusst eigentlich. Weiß nicht, welchen ich dafür dann rausgeschmissen hätte. Wahrscheinlich Platz 5, das war, glaube ich, Zoomania, glaube ich. Damals. Ja, aber ja, habe ich ganz vergessen. Aber natürlich hat auch diese Filmserie seine Daseinsberechtigung und ich würde diese Filme immer wieder gucken. Immer wieder.
Ich habe die als Kind extrem oft gesehen. Ich weiß nicht, welche davon, aber ich habe mir einige. Also ich vielleicht habe ich sogar alle gesehen, die es da davon gibt. Aber ich habe die auch immer gefeiert. Ja. Spinnen die Römer.
Ach,
schön. Ich glaube, mein Lieblingsfilm war immer der, ich weiß nicht welcher das ist, wo Miraculix den so verrückt wird. Wo er dann irgendwie den Trank trinkt und dann die ganze Zeit so rumhüpft und so. Weil er den Hinkelstein auf den Kopf bekommt. Er bekommt den Hinkelstein auf den Kopf und dann liegt er da drunter und denken sie, die haben den umgebracht und dann ist er halt komplett crazy. Und hüpft so rum und so, und dann wollen sie ihn wieder heilen, irgendwie so.
Ich kenne den Film. Ich weiß, welchen Film du meinst. Ich weiß jetzt aber auch nicht, welcher Film das ist.
Es ist nicht
Asterix erobert Rom. Und es ist auch nicht, vielleicht ist es Sieg über Caesar?
Ich weiß, ich habe keine Ahnung, welcher. Aber das ist der mir halt im Kopf geblieben ist. Den habe ich am häufigsten angeguckt.
Asterix und Kleopatra ist auch ein sehr schöner Film.
Ja.
Aber, wie gesagt, also ich habe mir den jetzt hier, erobert Rom, habe ich mir rausgepickt, weil ich diese Szene werde ich nie vergessen. Wie die durch dieses Haus gescheucht werden, nur wegen diesem scheiß Passierschein A38. Ich liebe diese Szene.
Aber das ist eine echt gute Empfehlung. Also, es ist echt eine gute Empfehlung für Weihnachten. Also, für die Weihnachtsfeiertage. Weil das sind so leicht bekömmliche Filme, die man einfach auch, die nicht langweilig werden.
Ja.
So, die kann man immer wieder gucken. Da habe ich jetzt tatsächlich auch Bock. Ich muss sagen, ich habe nach meinem eigenen Gerede jetzt auch wieder Bock auf Herr der Ringe. aber Asterix ist auch cool.
Ja.
Scheiße, wir hätten die Folge nicht aufnehmen sollen. Was mache ich jetzt? Na, okay. Ja, aber cool. Asterix, ja. Asterix und Obelix. Wie findest du die Realverfilmungen?
Ich habe tatsächlich nur einen gesehen. Mhm. Den, wo tatsächlich Michael Schumacher damals noch eine Rolle gespielt hat. Hieß der nicht auch Sieg über Caesar?
Also ich weiß, es gibt mindestens zwei von denen, weil der Asterix-Schauspieler, der hat ja immer wieder gewechselt. Und ich meine die alten, also wo quasi in den ersten zwei Filmen, den ältesten, da ist der Asterix-Schauspieler, glaube ich, derselbe. Natürlich Gérard Depardieu ist ja immer der Obelix.
Ja, ich rede von Asterix bei den Olympischen Spielen. Erschien 2008, da hat Michael Schumacher eine Rolle gespielt.
Okay, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, welche sind die ersten beiden? Kannst du das gerade sehen?
Meinst du jetzt von den
Realverfilmungen?
Die Realverfilmungen, oh. Lass mich das kurz.
Weil ich weiß, dass es den einen gibt, wo dieser Typ in den lilanen, in der lilanen Rüstung da ist. Das ist einer von denen, wo Obelix sich einschleicht quasi bei den Römern. Weiß jetzt nur nicht, wie dieser Typ heißt.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ich habe die Namen jetzt leider auch nicht vor Augen. Ja, aber ich finde die auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also ich fand die hier jetzt ganz kontrovers. In einem von diesen Filmen, da hat Xavier Naidoo ein wunderschönes Lied zugemacht. Hier, sie sieht mich nicht.
Ah, ja.
Das ist ein wunderschönes Lied. Und auch der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und man hört es jetzt leider immer mit so einem leichten Geschmäckle, weil es halt Xavier Naidoo ist. Aber das Lied war trotzdem damals, wann war das, 2003 oder wann kam das?
Es gibt wohl vier Realverfilmungen, kann das sein?
Kann sein, ja.
Vier Realverfilmungen und der erste war gegen Caesar.
Okay.
Asterix und Obelix gegen Caesar, dann Mission Kleopatra.
Ja,
dann,
genau.
Dann
diese zwei,
ja. Bei den Olympischen Spielen. Das war dann schon viel später. Und im Auftrag ihrer Majestät.
Ja, also die ersten zwei, gegen Caesar und hier mit Kleopatra. Das waren die zwei, die haben mir immer sehr gut gefallen. Und dann war gegen Caesar war der Typ mit der lilanen Rüstung auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur bei den Olympischen Spielen gesehen.
Okay, also dann kann ich dir die zwei auch empfehlen, dass du dir die mal anguckst. Ja, die sind echt gut.
Weil die Realverfilmungen mag ich nicht.
Okay. Also ich mag die neueren auch nicht. Also die Olympischen Spiele, das ist schon, aber die zwei von davor, die sind echt gut. Und wenn du dann halt, sag ich mal, noch so ein bisschen ausblenden kannst, dass Xavier Naidoo dann ein Lied gemacht hat.
Ich sehe ihn, egal, auch wenn er kontroverse, das mag man mir übel nehmen oder nicht, aber auch wenn er kontroverse Aussagen getroffen hat oder getätigt hat in der Vergangenheit, er ist für mich trotzdem ein unwahrscheinlich guter Künstler. Ich sehe das, ich separiere das. Das ist mir egal. Ja.
Nee, das finde ich aber auch. Also ich höre mir dieses Lied zum Beispiel, sie sieht mich nicht auch noch gerne an. Aber ja, ich schaff's trotzdem nicht komplett auszublenden. Und Gerard Depardieu ist ja genau dasselbe, der ist ja auch ein bisschen kontrovers unterwegs. Aber ich finde nicht, dass nur weil die Leute heute irgendwie komisch drauf sind, dass man dann vergangene Werke, wo sie wirklich tolle Leistung gebracht haben, deswegen verurteilen sollte. Finde ich auch.
Sehe ich genauso.
Ja. Deswegen, also dann kann ich es dir empfehlen. Die zwei Realverfilmungen von Asterix und Obelix sind echt cool. Ja,
vielleicht mache ich einen ganzen Asterix-Marathon.
Ja, vor allem, da gibt's bei Asterix und Obelix den Realverfilmungen im ersten und im zweiten Teil, gibt's so einen Kommandanten bei den Römern, den liebt Obelix. Ja, da geht er immer hin und sagt immer, hi, und dann kitzelt er den immer so ein bisschen und der hat dann immer total Angst und schwitzt dann immer und will, weil er weiß, er wird geschlagen und sowas. Und da machen sie so einen Running Gag draus über beide Filme hinweg und das ist so schön. Es ist so schön. Also, ja, wirklich, wirklich cool.
Muss ich ja mal gucken. Vielleicht. Ja.
Da würde es mich jetzt tatsächlich interessieren. Schreibt mal in die Kommentare. Asterix und Obelix, Realverfilmung, Zeichentrickserie-Filme. Wie seht ihr die? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Schreibt es gerne mal rein.
Oder was würdet ihr, also wo, auf welcher Seite steht ihr mehr? Das würde mich vielleicht mal interessieren.
Oder mögt ihr beides?
Ja.
So, ja. Okay.
Oder mögt ihr die vielleicht gar nicht?
Das geht natürlich auch, ne? Aber dann seid ihr scheiße. Nein, natürlich nicht.
Was hast du jetzt gesagt?
Basti, pflichte mir bei, lass mich hier nicht allein. Okay, was wollen wir als nächstes machen? Serie oder Game?
Du hast es ja eigentlich schon gesagt, ne? Weil
stimmt.
Serie und Film ja in dieselbe Sparte zieht, dann machen wir jetzt Game erstmal.
Da machen wir jetzt
Game. Um den Kontrast zu bilden.
Sehr gut. Alles klar. Ich habe ein Spiel rausgesucht. Das ist also meine zweite Zutat neben Herr der Ringe. Mein Spiel, ein sehr chilliges, ruhiges, cozy Game. Das perfekt für zwischendurch ist. Das heißt, wenn ihr mal, keine Ahnung, zwischen den Weihnachtsfeiertagen ihr verabschiedet den einen Teil eurer Familie am 25. Morgens und am Mittag kommt der zweite Teil der Familie irgendwie zum Essen. Und ihr habt zwischendrin, keine Ahnung, 2-3 Stunden Zeit oder sowas, bevor dann die einen sind gegangen, die nächsten kommen. Habe ich das perfekte Spiel für euch, um einfach einen Chilligen zu machen und kurz zu entspannen, um ja einfach ein bisschen runterzukommen. Ich habe es zum Beispiel letztens während einer Mittagspause gespielt. Also in der Mittagspause, in der Dreiviertelstunde, die ich hatte.
Kann ja nur ein Spiel sein, was du wirklich auch mal zwischendurch spielen kannst. Ja. So.
Mhm. Und zwar spreche ich von Unpacking. Hast du davon schon mal gehört?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Also Unpacking, das Grundprinzip von dem Spiel ist, du packst Kartons aus und stellst die Sachen, die du aus den Kartons rausholst, an einen Platz deiner Wahl. Und das ist quasi das komplette Spiel. Jetzt kommt der Clou, warum das so ein schönes Spiel ist. Es ist quasi so gegliedert, dass du verschiedene Jahreszahlen durchgehst. Es fängt zum Beispiel an 1998. Und dann hast du ein Zimmer, offensichtlich dein Kinderzimmer, und du hast irgendwie 3 Kartons. Und dann packst du die aus, du hast da Gegenstände, hier ist ein Kuscheltier, da ist ein kleines Mäppchen, hier hast du noch irgendwie einen Block oder so ein Notizbuch oder sowas. Und dann packst du alles aus, legst es dahin, wo du denkst, wo du es hinlegen möchtest, und dann ja hast du das Level quasi geschafft. Dann kommst du ins nächste Level, Jahr 2001. Und dann bist du plötzlich wo ganz anders, ja? Dann bist du plötzlich in einem viel größeren Zimmer und hast einen eigenen Schreibtisch oder was weiß ich. Und das, um das vielleicht kurz zu sagen oder runterzubrechen, das Spiel erzählt eine Geschichte, indem es dich immer wieder zu verschiedenen Zeiten in deinem Leben beziehungsweise im Leben des Charakters, der eben dem die Kartons gehören, erzählt eine Geschichte, wie du dich im Laufe der Jahre entwickelst. Du fängst an als Kind. dann bist du irgendwo umgezogen mit deinen Eltern und wohnst noch bei deinen Eltern, dann hast du deine erste eigene Wohnung in Form von einer WG mit deinen Mitstudenten, dann hast du deine erste eigene Wohnung, wo du gemeinsam mit deinem Freund zusammenlebst und so weiter. Und so entwickelt sich quasi dieses Spiel und du packst Kartons aus und erfährst dabei anhand der Umgebung, wo du dich bewegst und anhand der Gegenstände, die du in deinen Kartons hast, merkst du, wie sich quasi der Charakter, dem diese Gegenstände gehören, auch weiterentwickelt. Ich bin jetzt, glaube ich, habe es noch gar nicht durchgespielt. Ich bin jetzt gerade im vierten Abschnitt oder so von insgesamt 12 oder so. Ich weiß es gar nicht so genau.
Das heißt also, du hast im Game Kontakt mit diesen Charakteren.
Nee.
Also
nee, es sind leere Wohnungen und du packst einfach Kartons aus.
Aber
mehr machst du nicht.
Aber wodurch merkst du dann, wie der sich entwickelt? Durch die
Umgebung.
Kartons, die du auspackst?
Genau, einmal durch da, wo du bist, also durch die Wohnung, in der du dich befindest, weil du kannst in die verschiedenen Räume quasi gehen und dann siehst du, okay, sie räumt wohl nicht so gern die Küche auf, weil da die ganze Zeit die dreckigen Teller stehen und das ist dann auch jedes Mal aufs Neue so, wenn du in neuen Wohnungen bist, die dreckigen Teller stehen immer wieder in der Küche, das heißt, sie hat keinen Bock zu putzen, aber sie entwickelt zum Beispiel auch eine Liebe für Videospiele. Beim ersten Mal hatte sie nur einen Gameboy. Bei der dritten Wohnung, wo sie dann ist, wo du Kartons auspackst, da ist dann schon mal eine Standkonsole an einem Fernseher, wo du dann hinstellen kannst.
Ja.
Und so siehst du halt anhand der Dinge, die du auspackst und der neuen Gegenstände, die du quasi immer es sind immer so Sprünge von 3 oder 4 Jahren, was innerhalb dieser 3, 4 Jahre seit dem letzten Mal da geblieben ist und was Neues dazugekommen ist. Mhm. Ich nehme als Beispiel so ein Kuscheltier, so ein Schweinchen, ja, so ein Schweinchen-Kuscheltier. Das hatte, also der Protagonist, ich schätze mal, dass sie weiblich ist, die Kartons gehören. Dieses Schweinchen-Kuscheltier, das hatte sie beim allerersten Level, hatte sie das schon, wo sie, keine Ahnung, 12 war oder so. Und als sie jetzt, sag ich mal, angefangen hat zu studieren, hat sie das immer noch. Mhm. Aber so andere Sachen wie irgendwie so eine Actionfigur von Superman, die war nur beim allerersten Level dabei. Danach hatte sie die nicht mehr. Dann hat sie sich wohl nicht mehr dafür interessiert. Sie hat es vielleicht verschenkt. Man kann da ganz, ganz viel rein interpretieren, was denn wohl mit den Gegenständen passiert ist, wie sie sich als Mensch weiterentwickelt, je nachdem, wie eben die Wohnung aussieht. Und ich bin jetzt aktuell eben, sie war erst in einem Kinderzimmer, dann war sie in ihrer WG, wo sie studiert hat und jetzt wohnt sie bei ihrem Freund und du siehst halt einfach, okay, jetzt ist sie in einer schicken Bude drin, wo Gitarren an der Wand hängen und so und da siehst du, ah, guck mal, die ist jetzt gerade mit ihrem Freund zusammengezogen, okay, so in ihre erste eigene Wohnung. Das erzählt halt quasi das Spiel durch das Auspacken der Kartons. Mhm. Und das ist halt wirklich richtig, richtig cool und macht super viel Spaß, ist super entspannt, also du hast keinen Druck, kein Zeitdruck, keine Vorgaben, also doch, es gibt so ein bisschen Vorgaben, du kannst jetzt nicht, keine Ahnung, die Tassen für den morgendlichen Kaffee kannst du jetzt nicht bei dir aufs Bett draufstellen, da sagt das Spiel dann zu dir, ey, da gehört der Gegenstand nicht hin, bring den in die Küche quasi.
Ja, okay.
Aber du hast sonst 0,0 Druck und keine Aufgabe im Sinne von, du musst es an genau diese Stelle stellen, um das Level schaffen zu können. Also du hast ganz, ganz viel Freiheit und kannst dir einfach ganz viel selber ausdenken, okay, was passiert hier? Was ist in den letzten Jahren passiert? Was wird vielleicht noch passieren? Also man macht sich richtig Gedanken darüber, okay, was für ein Mensch steht da dahinter beim Auspacken der Kartons? Und ich weiß nicht, in welche Richtung das noch gehen wird. Wie gesagt, ich bin noch recht am Anfang. Vielleicht bekommt man am Ende tatsächlich Antworten. Vielleicht aber auch nicht, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist ein richtig, richtig schönes, entspanntes Spiel, das ich wirklich jedem ans Herz legen kann, wenn man mal sagt, ey, ich hab mal eine Stunde einfach Bock, runterzukommen.
Nicht, dass du da am Ende noch ein böses Erwachen kriegst und Albträume kriegst.
Warum?
Wenn der Charakter, von dem du halt Gegenstände immer auspackst, irgendwie auf schiefe Bahn gerät oder so.
Irgendwann so ein blutiges Messer.
Stell dir das mal vor.
Irgendwann bin ich in so einem Mordkeller.
Ja.
Ja, das wär schon krass. Ich hoffe nicht, dass es in so eine Richtung geht.
Ja. Hm? Ja, schön.
Das ist mein Spiel.
Und gibt's das auf Steam oder wo gibt's das?
Ich hab's jetzt im Game Pass.
Oh.
War's jetzt mit drin. Gibt's aber auch auf der PlayStation. Kostet allerdings 30 Euro tatsächlich.
Oh, okay.
Also, die lassen sich das auf jeden Fall bezahlen. Ob es am Ende 30 Euro wert ist, weiß ich nicht. Ist aber auch öfters mal im Angebot. Aber dadurch, dass ich, keine Ahnung, wie viele Stunden habe ich jetzt? 2, 3 Stunden oder so? Habe ich es jetzt gespielt? Das Grundprinzip ist klar. Ich denke auch nicht, dass sich das noch verändern wird im Laufe der Spielzeit. Aber ob es 30 Euro wert ist, Wenn man halt überlegt, keine Ahnung, so ein Kena Bridge of Spirits, 40 Euro gegenübergestellt mit so einem Unpacking, puh.
Wenn du sagst, du packst zum Beispiel einen Gameboy aus oder so, sind es wirklich auch so originalgetreu Gameboy abgebildet oder ist das mehr so ein Abbild davon?
Ja, eher so. Eher
okay,
so.
Okay. Weil dann würde, das würde halt so ein Preis eher
wegen Lizenzen und so, meinst
ja,
du?
Ja, würde das eher widerspiegeln, weil du, die brauchen ja Lizenzen dann dafür, ne? Wenn sie da wirklich in einem Game über einen Gameboy reden.
Vielleicht muss man da auch noch dazu sagen, von der vom Grafikstil her ist es schon sehr einfach. Also es ist jetzt nicht ultra realistisch, sondern es ist wirklich eher, es geht mehr in Richtung einer Pixel-Grafik als Realismus.
Hm, okay.
Ja. 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 So, lieber Basti, dann darfst du gerne fortführen.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hast du mich da drauf gebracht tatsächlich, was ich jetzt nenne. Mein Spiel, was ich meiner Meinung nach, also ich kann es sehr, sehr gut alleine spielen. Man kann es aber auch bis zu mit vier Leuten im Koop spielen. Was eigentlich für so eine weihnachtliche Runde echt toll wäre, wenn du halt zum Beispiel über Weihnachten Besuch hast oder so. Und natürlich die Leute alle Videospielaffin sind so. Wäre tatsächlich Stardew Valley, weil das ein Spiel ist. Weil das ein Spiel ist, was du halt, wo du nicht so viel Stress hast, halt einfach mit. Du hast, kannst es gemütlich spielen, klar, es gibt Dungeons, aber das ist alles, ich sag mal so, zumindest im ersten Part des Games relativ einfach noch zu bewältigen. Und das, du hast auch nicht so den Zeitdruck. Auch wenn es da einen Kalender gibt, wo du halt auch auf gewisse Sachen achten musst.
Geburtstage und sowas.
Geburtstage zum Beispiel oder Feste. Aber an sich ist das halt ein sehr, sehr schönes Spiel, was ich auch immer mal wieder anschmeiße. Zwar nicht für lange, aber auch immer mal wieder spiele, wenn ich einfach mal runterkommen will. Ne?
Ja.
Ja.
Also ich muss sagen, ist ja auch im Game Pass mit drin. Und ich habe es mir jetzt mal tatsächlich auch runtergeladen. Ich habe eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt. Das war mal an einem Abend, wo ich wirklich super, super müde war. Und ja, da habe ich auch mal reingeguckt. Ich find's echt knuffig. Also ich muss sagen, ich habe ja auch My Time at Portia ein bisschen gespielt, auf deine Empfehlung hin. Hat mir nicht so gut gefallen. Mir gefällt einfach diese 3D-Optik nicht, weil ich finde, es wirkt einfach sehr billig.
Ich habe My Time mit Portia da damals auch empfohlen, weil es halt irgendwie einen guten Eindruck gemacht hat. Ich habe es aber seitdem auch nicht mehr gespielt, weil ich, wie du schon sagtest, also 2D macht mir das sowas dann mehr Spaß.
Ja.
Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich meine, wir kommen ich komme halt videospieltechnisch sogar noch aus den 80ern.
Ja.
Und 80er und 90er ist ja so diese Art von Spiel, so wo du eine eigene Farm aufbaust und dich um Pflanzen und um Bewässerung und sowas kümmern musst, das hat ja alles so diesen Harvest Moon Aspekt.
Ja.
Und Harvest Moon war im Ursprung nun mal auch ein 2D-Game.
Ja. Aber ich kann mir das schon ziemlich gut erklären, wieso ein 2D-Spiel in so einem Bereich besser funktioniert als ein 3D-Spiel. Beziehungsweise ich würde nicht sagen generell 3D, sondern ein 3D-Spiel, das ja mit der Zeit geht. Du merkst halt einfach bei My Time at Port, ja, es wirkt halt einfach unsauber. Das ist halt einfach nicht so schön poliert wie ein 2D-Game, wo natürlich, und wenn man hier den Vergleich zieht, ein 3D-Game ist natürlich vom Aufwand her, um das am Ende richtig schön und hochwertig wirken zu lassen, viel, viel aufwendiger als ein 2D-Spiel, das ganz klar.
Ja.
Und die Entscheidung dann zu treffen, auf ein 3D-Spiel zu gehen, gerade als Indie-Studio, wo man vielleicht nicht so viel Budget hat, ist natürlich viel sehr, sehr mutig. Und gerade bei sowas wie Stardew Valley, finde ich, funktioniert einfach 2D zum einen sehr, sehr gut, weil es einfach in sich gut und auskonstruiert wirkt und gleichzeitig auch sehr viel übersichtlicher. Sobald du 3D hast und eben in die nicht mehr in der Top-Down-Perspektive bist, sondern in der Person-of-View-Perspektive, es ist halt auch generell schwieriger, dem Spieler das so zu verkaufen, oder die, die, sag ich mal, die Welt zu verkaufen, weil du natürlich nur so durch die Welt laufen kannst im 3D. Im 2D kannst du halt so über die Welt laufen, wo du von oben halt drauf guckst. Und damit ist auch alles viel übersichtlicher und dadurch auch angenehmer für den Spieler, finde ich. Deswegen ist auch ein A Link to the Past funktioniert heute immer noch viel, viel besser als ein Ocarina of Time. Eben wegen diesem Aspekt.
Ja.
Und das ist bei Stardew Valley und My Time at Portia genau dasselbe. Das ist halt einfach bei Ocarina of Time, weil es die Anfänge der 3D-Spiele waren, bei My Time at Portia, weil einfach sichtlich das Budget nicht da war, um das halt richtig schön auszumodellieren. Und das stört mich dann halt tatsächlich. Wenn ich dann halt ständig irgendwelche Bugs habe, wo ich irgendwo hängen bleib oder ich quasi, wenn ich einen Berg hochlaufe, dieselbe Laufanimation habe, wie wenn ich einen Berg runterlaufe oder man irgendwie über verwaschene Texturen drüber geht und so und sich über Mauern glitschen kann und so Zeug. Das ist halt alles so Zeug, wo ich sage, es ist billig. Es wirkt billig.
Wobei bezogen auf die Texturen, das Spiel, glaube ich, nicht mit scharfen Texturen trumpfen wollte.
Nein, natürlich nicht.
Das ist aber ja, das soll ja schon so eine Optik haben.
Ja, aber es ist trotzdem etwas, was für mich den Anschein macht, es ist billig. Bei Ocarina of Time habe ich nicht das Gefühl, es ist billig, sondern nur schlecht gealtert aufgrund der vergangenen Zeit. My Time at Portia wirkt billig.
Ja.
Und das ist halt, ja, deswegen hat mich das einfach, ich habe es gespielt, ich fand das Grundprinzip gut, aber es hat mich nicht abgeholt. Also es konnte mich einfach nicht bei der Stange halten, sodass ich sage, oh, ich habe jetzt Bock, das Spiel anzumachen. Stardew Valley hingegen, da sage ich, ey, das finde ich geil, das hat so, das hat Charme.
Ja.
Auch wenn es theoretisch sehr verpixelt ist und jetzt auch nicht wunderschön ist, aber es hat Charme. Und das ist halt natürlich Geschmackssache, aber da ist halt einfach 2D, sticht da halt einfach raus, finde ich.
Ich glaube, so bezogen auf die Charaktere im Spiel, haben die Charaktere, und damit meine ich alle, alle NPCs, alle Charaktere im Spiel, die man so kennenlernt, haben die Charaktere bei Stardew Valley noch viel mehr Geschichte und Gesicht vor allen Dingen, als bei einem My Time at Portia.
Ja, also das muss ich auch sagen. Ich habe es wirklich nicht lang gespielt. Die My Time at Portia NPCs interessieren mich null. Also ich habe mit denen geredet und ich hatte 0,0 Motivation, da irgendwie noch mehr über die zu erfahren. Bei Stardew Valley nicht.
Ja.
Keine Ahnung, ich kann es aber selber nicht genau erklären. Vielleicht, weil die nicht sofort alles preisgeben, vielleicht, weil auch mal der eine einfach mal ein Arschloch ist zu dir und sagt, ey, wieso laberst du mich an, ich kenne dich gar nicht. Das macht's halt irgendwie spannend, so finde ich, so von der Charakter gescheit. Bei My Time at Portia war irgendwie jeder so, und erzählt die Lebensgeschichte. Ja, aber ja, Stardew Valley bin ich auf jeden Fall, ich werde es im nächsten Jahr auf jeden Fall mehr spielen. Und dann können wir gerne mal eine Stardew Valley Session machen und auch mal darüber reden. Machen,
ja.
Ja, sehr gut.
Ja, das war's eigentlich soweit.
Mhm.
Mehr gibt's zu Stardew Valley nicht zu erzählen.
Ja, ich denke, das ist auch so ein Ding, da brauchst du noch nicht viel zu erzählen, oder? Nee, also, das kennen, denke ich, die meisten.
Ja, im Prinzip, ich habe auch gerne mal Landwirtschaftssimulator in niedlich gesagt. Ne? Auch wenn du da keine Fahrzeuge hast.
Nicht zu kompliziert.
Ja, genau. Nicht zu kompliziert und niedlich. Auch wenn du da keine Fahrzeuge hast, aber es ist halt irgendwie so, ja, es hat halt auch viel mit Gartenarbeit zu tun.
Ja. Ne? Ich habe in den ersten 30 Minuten eigentlich nur einfach die Gräser rausgezogen und die Steine weggekloppt.
Glaub, das macht jeder.
Ich glaube, das macht jeder. Das hat einfach Bock gemacht, aufzuräumen.
Ja.
So.
Ja.
So dumm. Man will im echten Leben will man nicht aufräumen. Im Spiel cool.
Ja.
Unpacking. Ich spiele ein Spiel, um Kartons auszupacken. Das ist völlig absurd, aber irgendwie im echten Leben wird man sowas niemals gerne machen. Aber in Spielen geil.
Ja.
Ja. Naja. Okay. Dann kommen wir
noch eine Kategorie, ne?
Ja, die Serien. Und dann. Okay, dann mixe ich jetzt einmal hier mein Pixel-Gulasch und füge die letzte Zutat hinzu, die Serie. Hier. So. Ja, meine Serie, die ich mitgebracht habe für den endgültigen Pixel-Gulasch, ist die Serie Sherlock. Hast du die gesehen?
Ich habe sie angefangen zu gucken.
Okay, dann
ich finde sie auch gut, aber ich. Dann irgendwann bin ich drüber weggekommen. Eigentlich müsste ich die auch mal weitergucken.
Und genau so geht's mir auch. Ich habe die ungefähr die ersten drei Folgen gesehen und dann nicht mehr. Aber mir ist jetzt gerade so beim Überlegen, habe ich gedacht, worauf hätte ich denn jetzt mal wieder Bock? Irgendwas, wo ich mal angefangen habe und Bock hätte weiterzugucken. Da ist mir Sherlock eingefallen. Mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman, der Bilbo spielt, als Watson. Und
also absolutes Traumpaar. So.
Ja.
Traum-Schauspielerpaar. Perfekt.
Ich meine, Benedict Cumberbatch brauchst du eh nicht drüber reden.
Ja.
Der ist ja eh, das ist eine Legende. Und ich finde, Martin Freeman ist auf jeden Fall in der Rolle als Watson viel besser als in der Rolle als Bilbo, weil man muss leider schon dazu sagen, dass Martin Freeman, egal welche Rolle er spielt, jede Rolle gleich spielt. Also er ist Bilbo, ist Mr. Watson, ist dieser Dude aus Marvel. Die sind quasi alle gleich, aber in der Rolle von Watson passt er am besten rein, finde ich. Und es ist eine sehr, sehr gute Serie. Also das ist ja auch, sag ich mal, war das Debüt von Benedict Cumberbatch. Und die hat mittlerweile auch 4 Staffeln, glaube ich, die Serie.
Ja, guck mal.
Und ja, ich habe die ersten 2, 3 Folgen habe ich gesehen, fand sie ja auf jeden Fall cool, aber hab's dann, weil ich sie zu Release angeschaut habe, habe ich es wieder aus den Augen verloren, weil ich es nicht weiter verfolgt habe, weil ich keinen Bock hatte zu warten. Aber das ist mir jetzt so spontan eingefallen, wo ich gesagt habe, ey, eigentlich Sherlock könnte man eigentlich echt mal wieder gut anschauen, weil es auch keine Serie ist, denke ich, die, sage ich mal, einen so extrem in den Bann zieht, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss die jetzt auf einmal alle wegbingen, sondern ich denke, das ist so eine Serie, die kann man sich, keine Ahnung, mal über ein Wochenende kann man mal 2, 3 Folgen gucken und hatte dann eine schöne Zeit. Und deswegen dachte ich so in der Kombination mit den Filmen, Herr der Ringe kostet natürlich sehr viel Zeit und dem Spiel, dass man mal zwischendurch spielen kann, dann auch noch so eine Serie für zwischendurch, die, ja, keine zu schwere Kost ist, natürlich hier Mordfälle und so, aber natürlich mit dem typischen Sherlock-Holmes-Humor, finde ich sehr, sehr cool. Und mich würde sehr interessieren, wie Benedict Cumberbatch sich jetzt auch mit der Erfahrung, die er da gesammelt hat, weiterentwickelt hat von Staffel zu Staffel. Weil du wirst am Anfang sehen, da ist er halt noch so ein Newbie, ist er ganz, ganz frisch im Schauspielergeschäft und der hat ja hier mit Doctor Strange und was und allem und was hat er noch gespielt? Ich glaube, Stephen Hawking hat er gespielt. Also der hat
gar nicht.
Der hat ja gerne so intelligente Rollen. Die passen einfach so gut zu ihm, ja. Rollen, wo er sehr mit Intelligenz besticht. Und das würde mich schon auch interessieren, wie er sich im Laufe der Staffeln so weiterentwickelt hat, so als Schauspieler, weil ich denke, das kann man sehr, sehr gut sehen.
Meinst
so
seine du, das sieht man?
Bestimmt. Ich meine, du musst überlegen. Folge 1, Staffel 1, Folge 1, Sherlock, war seine erste richtige Schauspielrolle in einer größeren Produktion. Und dann sind dazwischen drin, während diese Serie produziert wurde, Dinge passiert wie Doctor Strange und sowas. Ja, das gut. Ist halt schon, also ich denke schon, dass da eine krasse Entwicklung sein wird, wo er sich so auch charakterlich in seiner Rolle noch viel krasser wiederfinden wird.
Aber ein Schauspieler heißt ja nicht umsonst Schauspieler. Ein Schauspieler schauspielt. Und es kann ja auch sein, dass er die Rolle wie in der ersten Staffel halt so beibehält als Schauspieler.
Das kann natürlich auch sein. Wäre natürlich auch, wäre aber auch eine krasse Beobachtung. Wenn man sagt, ey, die letzte Folge fühlt sich immer noch genauso an wie die erste, dann kann man auch sagen, ey, Respekt, dass du, obwohl so viel passiert ist, da immer noch das so beibehalten kannst. Entweder du hast es damals dann schon mega krass gemacht, und es war genau richtig. Oder er hat sich mit Absicht dann irgendwo vielleicht ein bisschen limitiert, um in der Rolle drinbleiben zu können, obwohl er eigentlich vielleicht die heute anders anfangen würde zu spielen als damals.
Ja.
Ja, aber ist auf jeden Fall ein großartiger Schauspieler, Benedict Cumberbatch. Also ich bin großer Fan von dem. Ja, der hat ja auch Smaug gesprochen bei der Hobbit. Auch sehr, sehr geil. Der hat ja auch eine richtig brutal krasse Stimme.
Ja.
Deswegen, das wäre meine Serienempfehlung, Sherlock. Und um meinen Pixelgulasch vielleicht nochmal zusammenzufassen, jetzt an dieser Stelle, man nehme eine Handvoll Herr der Ringe, eine Brise Unpacking und 38 Gramm Sherlock, vermischt das einmal schön mit dem Mixgerät und dann hat man am Ende ein Leck, obwohl eigentlich Gulasch mixt man nicht, gell? Man verrührt's maximal. Ja, und dann gießt man sich das Gulasch ins Gesicht und dann ist alles gut. Okay.
Man schüttelt es sich einfach über den Kopf.
Ja, einfach über den Kopf. Einfach die Schüssel setzt man dann als Hut auf.
Ist Gulasch nicht einfach, das ist doch einfach hier so Pi mal Daumen.
Ja, eigentlich schon, ja.
Gulasch?
Ja. Ja, das war meine Serie, Basti. Jetzt darfst du.
Ich habe Probleme, hier jetzt eine Serie zu nennen. Ich habe 3 Sachen aufgeschrieben.
Aber musst dich entscheiden. Ich habe mich auch entscheiden müssen. Ich habe da auch 3 Serien stehen.
Ja.
Also ich Wahl
kann,
der Wahl.
Ich kann, also ich gucke ja momentan eine Serie, die ich einfach, die ich momentan tot suchte irgendwie, die ich, wo ich einfach selbst sogar schon, und das habe ich zu dir schon gesagt, sogar angefangen habe, hier auf dem Rechner, wenn ich hier am PC irgendwas mache, die hier nebenbei laufen zu lassen. So sehr gefällt mir diese Serie. Aber ich komme nicht drum rum, hier eine Serie zu nennen, die für mich einfach das Thema Serie nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Dieses Jahr, glaube ich. Nee, eigentlich letztes Jahr schon. Schon letztes Jahr. Aber ich weiß ganz genau, ich werde über Weihnachten zu 2 meiner besten Freunde fahren, zu einem Pärchen. Liebe Grüße gehen raus an Sarah und Lars. Und da werde ich versuchen, die beiden zu überreden, dass wir diese Serie gucken.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Wenn ich da bin. Ja, ich rede von Arcane. League of Legends Story.
Ja, okay, geil.
Ich komme nicht drum rum. Ich muss die Serie einfach empfehlen.
Ja, wenn die noch nicht gesehen haben, let's go.
Ja.
Ja, ach, geil. Ja, sehr geil. Jetzt guck mal, wäre mir die eingefallen, hätte ich die auch genannt. Ja. Arcane, ja, ist schon, ja.
Es ist einfach, die hat für mich einfach so viel verändert, diese Serie.
Ja, vielleicht für die es nicht kennen, sag mal vielleicht kurz, was ist das?
Das ist eine Serie, die im League of Legends Universum spielt. Hauptprotagonisten, für alle, die sie namentlich kennen. Wir haben in Podcast in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, über die Charaktere. Hauptprotagonistinnen, das sind 2, sind Jinx und Vi. Und ich will gar nicht so viel zur Story erzählen.
Nee, aber hier, ne? kurz anreißen.
Also die beginnt halt quasi, die Story beginnt halt da, was du im Spiel halt, also wenn du das, für alle, die das Spiel spielen, die kannten das so vielleicht gar nicht. Die kannten die Kindheit von Jinx nicht. Und da fängt diese Serie überhaupt erstmal an.
Und ja, an sich kann man ja sagen, dass die Serie aufgeteilt ist in mehrere Kapitel. Einmal die Kindheit, dann wie viele Staffeln sind's? 3?
Das ist eine.
Ah, genau, es sind 3 Kapitel, glaube ich.
Ja.
Genau, also es gibt die Kindheit im Kapitel 1, dann Kapitel 2 ist quasi das Erwachsenenalter und Kapitel 3 könntest du so ziemlich sagen, ist so die Konsequenz aus dem, was aus Kapitel 2 passiert ist. Ja. So. Ja. Also es hat einen schönen Flow. Immer so mit 3 Folgen, glaube ich, pro Kapitel.
Ja, es sind 9 Folgen, glaube ich, am Ende.
Gewesen. Genau, also 3x3. Also es hat einen sehr, 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 sehr schönen Flow. Auf jeden Fall.
Aber es ist ja auch eine 2. Staffel geplant.
Also da bin ich sehr gespannt.
Da wird auf jeden Fall noch was kommen.
Ja.
Und ich freue mich so sehr auf diese Staffel.
Ich meine, der Cliffhanger am Ende war ja auf jeden Fall da. Also es war ja klar, dass da noch was kommen würde. Was man vielleicht noch mit dazu sagen muss, lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr die Serie jetzt noch nicht kennt und jetzt dann mal anschaut, lasst euch nicht abschrecken vom Stil, vom Zeichenstil.
Denn
der ist im ersten Moment merkwürdig und man denkt so, gefällt mir gar nicht so gut.
Er ist halt in allererster Linie ist er halt es ist was Neues und ungewohnt. Kann halt ungewohnt sein.
Es ist so ein Mix, finde ich, aus Borderlands und Walking Dead, Telltale.
Ja, aber wer die wer das Spiel gespielt hat und die Artworks der Champions in dem Spiel auch kennt, der weiß eigentlich schon, in was für eine Richtung das steuern könnte. Ne? Ungefähr.
Ne? Ja. Ja, also mich hat halt am Anfang wirklich der Zeichenstil abgeschreckt. So in der ersten Folge dachte ich mir so, boah, ey, ich kann mir das nicht weiter angucken. Ich finde es wirklich hässlich.
Und wo hat dich die Serie denn gekriegt? Wo hat sie dich gekickt? So, erzähl mal.
An sich hat sie mich bekommen mit der Story. Also die sag ich mal, im Kapitel 1, wo es um die Kindheit geht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so tief geht. Also, dass, sag ich mal, die Story sich tiefer geht als einfach nur eine oberflächliche Sache im Sinne von, wir gehen dahin, weil jemand hat was Böses gemacht und wir versuchen, den zu besiegen oder so, sondern da steckt sehr, sehr viel mehr dahinter, als man erstmal denken würde. Mhm. Sehr viel mehr Tragik und sehr viel mehr Emotionen. Und das hat mich erstmal schockiert, sag ich mal. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass mich plötzlich so eine krasse Story erwarten würde. Und dadurch, dass die Charaktere einem so nahe gebracht werden durch die Story und durch die Art und Weise der durch die Erzählweise, habe ich mich gleichzeitig, während ich mich, sage ich mal, so in die Story und die Charaktere in ihrer Erzählung, sage ich mal, verliebt habe, gleichzeitig damit auch in den Zeichenstil irgendwie verliebt, weil der einfach mit dazugehört hat zu dieser Person und zu dem, was die einzelnen Charaktere in der Serie eben gefühlt haben oder was sie durchgemacht haben oder so. Ja. Das wurde einfach, sage ich mal, mit dem Stil, mit dem Zeichenstil perfekt rübergebracht. So, wo man, also ich habe halt am Anfang so das Gefühl gehabt, ja gut, das ist halt irgendwie, da kommt ja nichts rüber. Da kommt nichts rüber. Ich empfange überhaupt gar nichts von dem Zeichenstil. Und dann innerhalb von einer Folge habe ich gemerkt, boah, krass, die übertragen richtig, richtig viel Emotionen. Ja. Und dann, ja, und jetzt ist es sogar so, dass ich sage, jetzt in Bezug auf Jinx, die eine der Protagonistinnen in der Serie, dass ich sage, ich bin zwar kein League of Legends Fan oder spiele das Spiel auch nicht, aber der Artstyle von Jinx aus der Serie ist 100.000-mal geiler als der von dem echten League of Legends.
Ja, das ist einfach, aber auch dem Alter, das ist aber auch dem Alter geschuldet.
Ja, aber ich finde League of Legends, das Spiel, da sind halt die Charaktere so glatt und das hast du halt bei Arcane nicht. Da ist halt alles so ein bisschen dreckig, ein bisschen kantig und so ein bisschen eigen. Und gerade das finde ich halt so geil. Also, ja. Arcane ich liebe diesen Grafik, diesen Stil mittlerweile. Also ich finde es so gut, ich wünsche mir ein Spiel, das genau diesen Stil hat.
Eins muss ich noch sagen, für alle, die jetzt vielleicht erstmal den Grundgedanken hatten, ja, das Spiel spiele ich eh nicht, brauche ich die Serie auch nicht sehen, ist Quatsch, weil ja. Du brauchst das Spiel nicht gespielt haben, um diese Serie zu sehen und vor allen Dingen auch nicht, um sie zu mögen. Also ja. Du kannst, da kommen Charaktere, also du lernst wenn du das Spiel spielst und du hast Charaktere, vielleicht auch aufgrund der Lore, von Lesungen oder so, halt irgendwie einen schlechten Eindruck bekommen, diese Serie kann dir einen ganz anderen Eindruck vermitteln von diesen Charakteren.
Ja. Es ist halt auch League of Legends, ist ein MOBA und zielt auf Gameplay ab. Am Ende, klar, die Lore ist theoretisch da.
Ist da.
Aber es zielt ja nicht darauf ab. Du kannst sie lesen, du kannst sie erfahren, wenn du das möchtest. Aber ich sag mal, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass 95% der Spielerschaft von League of Legends keinen Wert auf die Story oder auf die Lore legen.
Das Ding ist, also die Lore, man kann das ja mal ganz kurz erklären. Die Lore ist niedergeschrieben, Punkt.
Ja.
Die Lore erklärt das Spiel aber nicht.
Ja.
Ne? Also klar, es gibt ja gewisse Pärchen auch, die so als Pärchen im Game halt, die du spielen kannst, auch kombinieren kannst und dann werfen die sich auch Kommentare an die Köpfe, die sie anderen nicht, also die sind halt, es ist so programmiert, dass die auch miteinander sprechen dann, diese Pärchen. Ja. Mhm. Aber da gibt's halt nicht viele.
Ja.
Aber mehr greift dieses Spiel halt einfach nicht auf von der Lore.
Ja. Ja. Genau. Und deswegen, ich hasse League of Legends, wirklich. Also ich hasse dieses Spiel, ich find's total langweilig und dämlich, ich kann überhaupt nichts damit anfangen.
Aber streiten sich die Geister.
Es ist eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Ja. Aber ich find's total dämlich, ich kann überhaupt nichts mit MOBAs anfangen, ich find's total dumm.
Vielleicht wäre ja TFT was für dich. Aber das Thema will ich jetzt nicht, Teamfight Tactics. Das will ich jetzt aber nicht auch noch aufmachen,
ja.
Das Thema.
Das habe ich mal gesehen, das vielleicht, ja, aber das ist ja kein MOBA.
Das spiele ich tatsächlich momentan.
Aber
das spielst du über denselben Launcher übrigens.
Okay, aber es ist kein MOBA, Teamfight Tactics.
Nein, das ist Auto-Chess.
Ja, vielleicht, habe ich auch noch nie probiert, aber ich sag mal so, League of Legends, aber die Serie, man darf die auf keinen Fall damit verknüpfen.
Nee.
Die haben einfach eine sehr schlaue Sache gemacht, die haben gesehen, League of Legends hat viele Fans, wenn man jetzt League of Legends auf eine Serie draufschreibt, werden viele große Augen machen und werden das sich angucken wollen. Wir nehmen das die geile Lore, die wir haben von League of Legends, nehmen ein kleines Stückchen daraus, einen Faden ziehen wir raus mit einem Charakter, der vielleicht auch recht gut bekannt ist, wie eine Jinx, die eben auch viele kennen, wenn man kein League of Legends gespielt hat. Den Faden nehmen wir und damit spinnen wir eine tolle Story und bauen die in eine Serie rein, aber machen was ganz Eigenes draus. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Ich gehe noch ein Stück weiter. Mhm. Denn gegen Ende der Serie, ohne jetzt zu spoilern, nehmen die diesen Faden und teilen diesen Faden nochmal in zwei, drei. Also sie schneiden diesen Faden im Prinzip, diesen dünnen Faden schneiden sie durch und teilen ihn nochmal irgendwie in zwei, drei Fäden auf, weil sie damit insbesondere gegen Ende der Serie nochmal auf jeden Fall sich viel, viel, viel offen lassen für Neues. Mhm. Sag ich mal. Also die nächsten Staffeln könnten noch in eine ganz andere Richtung gehen.
Dass auch League of Legends Fans, die theoretisch die Lore kennen, überrascht sein werden, so gesehen.
Ja. Wie gesagt, die Lore ist niedergeschrieben. Aber ja, es gibt halt viele Reiche.
Ja.
Es gibt viele Reiche. Du hast in der Serie lernst du nur Piltover kennen.
Mhm.
Na?
Man hört nur von anderen.
Genau.
Ja. Ja, aber genau, aber um das vielleicht zum Punkt zu bringen, Arcane, sehr geil. Auf jeden Fall. Gut, dann stell du doch auch nochmal kurz dein Pixel-Gulasch vor, was hast du zubereitet?
Ach ja, man nehme eine Prise, warte mal, was hatte ich zuerst genannt? Eine Prise Asterix. Mhm. Und vielleicht, wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr euch aus dem Secondhand-Laden noch einen Passierschein A38 holen, den tut ihr gleich mit rein. Ja, dann, was ihr euch bei euch im Garten so angebaut habt, vielleicht ein paar Möhrchen, ein paar Tomaten, eine Prise Stardew Valley, noch mit Pastinaken, noch mit in den Topf und am Ende ein paar, vielleicht noch ein paar, um die gewisse Würze reinzubringen, ein bisschen Schusspulver hier, ein bisschen Farbe dort. Mhm, ja, und schon hast du
vielleicht noch ein blaues Haar.
Ein blaues Haar.
Das dann schön oben drauf schwimmt.
Ein blaues Haar.
Das theoretisch so lang sein könnte, dass man auch eine Spaghetti draus formen könnte.
Mhm, zum Beispiel.
Ja,
und schon habt ihr mein Pixelgulasch.
Ihr könnt ja jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Pixelgulasch würdet ihr lieber essen? Das von Basti oder das von mir? Ja?
Ja.
Ja. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir hier auch jetzt am Ende angelangt. Und das war die erste offizielle Folge Pixelgulasch mit zwei Portionen Pixelgulasch und zwei Pixelgulasch-Liebhabern mit Basti und mir. Wenn ihr Bock habt, mehr von uns zu sehen, nicht nur hier oder zu hören, nicht nur hier im Podcast, sondern auch uns mal live zu sehen oder sonst irgendwas, dann guckt gerne bei unseren Twitch-Kanälen vorbei. Das ist einmal der Basti mit The Bock Music oder meine Wenigkeit mit...
Darf ich auch?
Ja, okay, natürlich. Entschuldigung, ich wollte...
Ich gerne mal wieder das Wort ergriffen. Okay. Oder natürlich bei dem Ramon. Let's Ray TV. Einfach mal bei...
Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn du es jetzt einfach falsch gesagt hättest.
Einfach mal bei Twitch nach Let's Ray TV gucken oder www.twitch.tv/Let's Ray TV
eingeben. Wow, dass du die komplette Adresse jetzt aufgesagt hast, das ist schon krass. Obwohl, ne, hast du www am Anfang gesagt? Hast du gesagt? Mhm. Braucht man eigentlich gar nicht mehr.
Braucht man eigentlich nicht. Aber wenn ich es ganz krass gemacht hätte, hätte ich noch https://www. und so weiter.
Ist es twitch.tv?
Ja, klar.
Ist es nicht twitch.com?
Oh, jetzt machst du mich aber schwach. Jetzt enttäuschst du mich aber.
Ist es echt twitch.tv?
Streamst du dreimal die Woche oder was?
Ja, das war die erste offizielle Folge Pixelgulasch. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr freut euch auf weitere Folgen mit Pixelgulasch. Wie gesagt, nächstes Mal, bei der nächsten Folge, werden wir euch unsere Top 5 aus dem Jahr 2022 vorstellen. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Und ja, bis dahin, Basti.
Ramon, pass mal auf, Ramon, weißt du, welche Frage du mir heute nicht gestellt hast?
Hä?
Wo gibt's uns überhaupt überall zu hören?
Ist halt auch so gut am Ende der Folge, oder?
Soll ich dir sagen, ich habe eine Antwort darauf.
Mhm,
überall, wo es Podcasts gibt.
Überall. Basti, das ist viel einfacher. Das ist ja viel einfacher. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.
Ja.
Geil. So machen wir es uns. Vielleicht erinnern wir uns jetzt so in Zukunft auch gerne mal eher dran, weil sonst musst du ja immer hier richtige Mundakrobatik machen, wenn du da alle Seiten aufzählen möchtest. Deswegen.
Ja. Viel einfacher zu sagen, überall, wo es Podcasts gibt.
Einfach nach Pixelgulasch. Das werdet ihr jetzt viel schneller finden als die besten Bits der 80er und 90er Daddel-Podcast.
Ja.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören, Basti. Dankeschön für deine Zeit. Und
warum hast du mir gerade gesagt, vielen Dank fürs Zuhören?
Nee, ich habe gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und Basti, vielen Dank für deine Zeit.
Ach so. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Mhm. Vielen Dank, Ramon, für deine Zeit.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, bis zur nächsten Folge vom Pixelgulasch. Macht's gut, Freunde. Adios.
Tschüss.